einen Film gewinnt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Das Thema ist Christentum und Anthroposophie und ein bisschen auch in Verbindung mit dem Ostergedanken. Ich habe mir gedacht, weil jetzt Ostern in der Nähe liegt, dass wir mal einen Vortrag in diese Richtung machen, da ja die Anthroposophie Rudolf Steiners sehr eng auch mit dem Christentum verbunden ist in Wahrheit. Und der Christusimpuls von Steiner als etwas ganz Wesentliches angesehen wird. Wobei man da gleich dazu sagen muss, dass das nicht etwas ist, was jetzt ausschließt andere Religionen oder auch andere Mythologien oder dergleichen, sondern Steiner zeigt eigentlich von Anfang an den großen Zusammenhang eigentlich aller geistigen Strömungen, aller Weltreligionen auch, wenn man so will. Und die im Grunde seiner Ansicht nach gewisse einzelne Aspekte auch letztlich des Christentums widerspiegeln. Und in Wahrheit, wenn man die anderen Religionen, die anderen mythologischen Überlieferungen auch hernimmt, wenn man etwas tiefer schaut, ist kein Widerspruch zum Christentum drinnen. Also das haben auch viele frühe Christen so angesehen. Also sie haben eigentlich gesagt, die frühen Religionen sind halt im Grunde ein Christentum vor Christus, das heißt vor dem Erdenleben des Christus. Aber dieser Christus, auch so wie ihn Rudolf Steiner auffasst, ist eine geistige Wesenheit, die sich durch die ganze Menschheitsentwicklung, ja durch die ganze Erdentwicklung schon durchzieht und die ihre Spuren in allen Religionen hinterlassen hat, in Wahrheit, wenn man nur genauer schaut. Nur ist es natürlich dann nicht unter dem Namen Christus zu finden, sondern je nach Kultur trägt es andere Namen, es sind ein bisschen andere Bilder dahinter, die stehen, aber wenn man etwas tiefer schaut, kann man diese Zusammenhänge sehr wohl erkennen. Also wenn Sie zum Beispiel, man kann schon zurückgehen so zu den ersten Überlieferungen so in die indische Kultur zum Beispiel. Also indische Kultur haben ja relativ frühe Überlieferungen, wobei schriftlich in den Veden das erst festgehalten wurde, so 17, 1800 vor Christus hat es begonnen langsam, aber da kann man sicher sein, dass die Tradition schon weit, weit mehr zurückgeht in die Vergangenheit. Rudolf Steiner spricht da sogar von einer urindischen Zeit, die so, weiß ich nicht, 6, 7.000, 8.000 Jahre sogar vor unserer Zeit ist. Also, aus der man aber eben natürlich noch keine schriftliche Überlieferung hat, weil es die Schrift damals noch gar nicht gab und damals alles noch in mündlicher Tradition weitergegeben wurde. Aber eine hohe Geistigkeit da bereits drinnen war. Ja, ich lese Ihnen vielleicht ein Stück vor, so zum Einstieg von den alten Indern aus den Veden, wo wir noch eine Überlieferung haben. Und vielleicht können wir daran einiges anknüpfen, aber damit es ein bisschen konkreter wird. Und zwar also im Rigveda. Rigveda ist eine der ältesten Schriften der Veden. Die ist in verschiedene Lieder gegliedert und diese wieder in einzelne Unterstrophen gegliedert. Das ist also ein ziemlich umfangreiches Werk. Und da gibt es also einen Schöpfungsmythos, einen sehr ausgedehnten. Und da gibt es auch folgende Strophe drinnen, im Rigveda 10, der ist etwa niedergeschrieben worden, so 1200 vor Christus ungefähr. Und das lautet also in der deutschen Übersetzung, im Sanskrit kann ich es Ihnen nicht vorlesen, aber ich glaube, da wird man es alle miteinander nicht gut verstehen. Also eine versuchte Übersetzung. Der alle Schöpfung dargebracht, der Seher, der Priester ließ sich nieder, unser Vater. Mit Segenswünschen zog er in die jüngsten Geschöpfe ein, Vergangenes verbarg er. Doch wo ließ er sich nieder? Welchen Ursprung verbarg er? Welches war der erste Anfang, aus dem die Erde er all tat? Das ist nämlich der Name dieses Schöpfergottes. Im Indischen heißt das Vishwakarman. Vishwa heißt all und Karma. Karman ist die Tat, das Tun. Wir werden dann einiges anknüpfen können daran. Aus dem die Erde er all tat, erzeugte den Himmel er all Auge ganz enthüllte. Das Auge aller, er und aller Mund, er und aller Wesen Arm und Fuß. So facht er die Glut mit beiden Armen an, mit Flügeln treibt Erd und Himmel Gott hervor, der eine. Was war das Holz? Was war der Baum, woraus sie den Himmel und die Erdenwelt erbauten? Ihr Denker, forscht mit Denken nach, was war es, worauf er stand, als er die Wesen austrug? Die Ältesten, die Jüngsten deiner Welten, die mittle auch, vermittle du uns Alltat. Bring dich den Freunden bei, bring dich beim Opfer leibhaftig selber dar, dich selbst verwandelnd. Also ein Gott, der sich opfert. Das ist auch ein interessanter Punkt. Gestärkt dann durch dein Eigenopfer, Alltat, verwandle opfernd Erden, Welt und Himmel, und wenn auch alle anderen rings verwirrt sind, so soll uns hier ein Opferherr beschenken, den Herrn der Rede, Alltat, der Gedanken in uns erweckt, den rufen wir zum Wettstreit. Erfreue dich am Liederruf, Allhelfer, der Liederursprung, steh uns bei, Allwohltat. Also so steht es im Rigveda. Das Bemerkenswerte daran ist, dass da bereits also angesprochen wird, ein Gott, der eigentlich als der Schöpfergott angesprochen wird in Wahrheit, nämlich der, der tätig die Schöpfung hervorbringt. Also in der indischen Überlieferung ist Vishwakarman der eigentliche Weltenbaumeister, könnte man sagen. Sie wissen, diese indische Götterwelt ist sehr reich. Es gibt also Jahrhunderte, fast tausende verschiedene Gottheiten. Aber der, der eben wirklich der Werkmeister, der Baumeister ist, ist dieser Vishwakarman. Und Rudolf Steiner gibt uns dann die Anregung, indem er sagt, dieser Vishwakarman, ja, das ist eigentlich der Christus, wie er bei den Indern erwartet wurde. Und wie sie gesehen haben, dass er eigentlich der ist, der als der Tätige hinter der ganzen Schöpfung irgendwo steht und sie hervorgebracht hat. Als das schöpferische Wort auch, dass die Inder dann auch als Vak, das Schöpfungswort, bezeichnen. Vak, unser lateinisches Wort Vox, Stimme, hängt damit zusammen. Es hat den gleichen Ursprung. Also dieses schöpferische Wort, das eigentlich durch diesen Vishwakarman hervorgebracht wird, durch das schöpferische Wort erschafft er die Welt. Sie finden etwas Ähnliches in der Schöpfungsgeschichte der Bibel drinnen. Naja, gehen wir mal zuerst, bevor wir in die Schöpfungsgeschichte gehen, zum Johannesevangelium. Da heißt es doch am Anfang, wenn Sie sich erinnern, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Damit wird hingedeutet darauf, dass dieses schöpferische Wort, wie dann im Johannesevangelium noch deutlicher herauskommt, eben der Christus selber ist und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, heißt es dann später. Also da wird angedeutet, dass dieses Schöpfungswort, das im Grunde die ganze Welt hervorgebracht hat, dass das dann letztlich sich in einem Menschen verkörpert hat, zur Zeitenwende eben erschienen ist auf Erden und in einem Menschen gewirkt hat. Und dass das dann eine ganz große Bedeutung für die Zukunft der Menschheitsentwicklung und der Erdentwicklung hat. Das ist also das große Thema, das wir heute so in kleinen Umrissen verfolgen wollen. Es ist so ein riesiges Thema, dass man wirklich nur einzelne Umrisse geben kann. Aber von diesem Schöpfungswort haben eben auch schon die alten Inder gesprochen, indem sie also sagten, dieser Vishwakarman bringt durch das schöpferische Wort Vak, Vox, die ganze Welt hervor. Und Rudolf Steiner gibt uns dann den Hinweis auch, dass er sagt, ja, diese alten Inder, diese alten indischen Weisen, diese alten indischen Eingeweihten, die konnten eben diesen Christus schon schauen, wie er tätig ist, noch im ganzen Kosmos draußen, ihn gestaltet, ihn hervorbringt. Und wie sie auch aber in der Erwartung bereit sind, dass er einmal auf die Erde herunterkommen wird, dass das das große Opfer sein wird, dass dieser Schöpfergott, wenn man so will, bringen wird, dass er sich in menschliche Gestalt begeben wird und sich hier auf Erden opfern wird und dadurch eine Erneuerung der ganzen Erde einleiten wird. Dieses Schöpfungswort kommt im Übrigen auch am Anfang eben der Bibel, und damit komme ich wieder auf die Schöpfungsgeschichte, also erstes Kapitel der Genesis, zu sprechen. Da ist das nämlich auch ganz deutlich. Da heißt es doch am Anfang, schufen die Elohim. Es steht also wörtlich nicht Gott drinnen, sondern es steht Elohim. Elohim ist ein Mehrzahlbegriff, also es ist eine Vielheit von Göttern, interessanterweise, die da am Anfang der Bibel drinnen steht. Steiner sagt dann, eigentlich sind es sieben, also eine Gemeinschaft von sieben Schöpfergöttern, die zunächst einmal den Himmel und die Erde erschaffen. Also am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, aber die Erde war noch wüst und leer, wie es so schön heißt, und Finsternis herrschte über der Tiefe. Das Wort Tiefe ist im Hebräischen übrigens sehr interessant, das heißt Hom. Und über dieser Tiefe schwebte der Geist der Elohim. Hom ist wieder so eine Ursilbe, fast könnte man sagen, die wir in dem Wort Homo wiederfinden, das Mensch bedeutet, eigentlich Humus bedeutet, die Erde, aus der der Mensch geformt wird. Also über dieser Tiefe schwebten diese Elohim, diese Gemeinschaft der sieben Elohim, dieser sieben Schöpfergeister. Und dann passiert also ein Finsternis über der Erde, der Geist der Elohim schwebte über dieser Finsternis, und dann heißt es so schön, und die Elohim sprachen, es werde Licht. Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or im Hebräischen. Also die Elohim sprachen, es werde Licht, und es ward Licht. Das muss man einfach ein bisschen tiefer betrachten, nämlich mit diesem Sprechen, das jetzt beginnt, und mit dem dann interessanterweise jede weitere Strophe des ersten Kapitels in der Genesis beginnt. Da fängt es dann immer an, Vayomer Elohim, es sprachen die Elohim, es werde dieses und jenes, also es werde eine Feste am Himmel, und es werden die Pflanzen, und es werden die Tiere und so weiter. Also jedes weitere Kapitel wird dann mit diesem Wort eingeleitet. Dieses Wort ist nämlich nichts anderes als dieses Schöpfungswort, das sich durch die Gemeinschaft dieser sieben Elohim zu offenbaren beginnt, und zwar ganz konkret zu offenbaren beginnt, indem eben die Schöpfung hervorgebracht wird. Aus diesem zunächst noch ganz finsteren, aus dieser finsteren Urmasse, wenn man so will, Tohu Wabohu heißt es im Hebräischen. Und eben dieses Schöpfungswort, das durch die Gemeinschaft der sieben Elohim wirkt, das ist letztlich auch wieder dieser Christus bereits. Also der auch im Alten Testament im Grunde schon vom ersten Moment oder fast vom ersten Moment an, eben ab dem Moment, wo das Sprechen beginnt, erwartet wird. Und Sie wissen ja, dass dann später im Alten Testament immer deutlicher eben diese Messias-Erwartung hervortritt. Also dass erwartet wird, dass eigentlich die höchste Gottheit in Wahrheit heruntersteigt und zu einer Erneuerung der ganzen Erde beiträgt. Die Frage ist, ja, warum ist denn eine Erneuerung der ganzen Schöpfung nötig? Ist denn diese Schöpfung nicht von Anfang an, dass sie doch von Gott oder von Christus als dem Tätigen, dem eigentlich Tätigen hervorgebracht wird, ist sie nicht von Anfang an gut und vollkommen, oder wo gibt es da ein Problem? Ich meine, wenn wir so heute in die Welt hineinschauen, kann man sich schon denken, dass es offensichtlich irgendeine gewisse Probleme dabei gibt, dass wir auch das Böse, wenn Sie so wollen, kennen, dass also was nicht so vollkommen ist. Das Interessante ist, wenn man versucht zu verfolgen, wo das hineinkommt in die ganze Schöpfungsgeschichte. Also wir beschäftigen uns sehr lang jetzt bereits in unseren anthroposophischen Vorträgen mit der Schöpfungsgeschichte. Wir sind jetzt gerade zum zweiten Kapitel langsam vorgedrungen, noch über 100 Vorträgen. Also Sie sehen, man kann sehr viel über die ganze Geschichte sprechen. Und da sind wir darauf gekommen, ja, es wird immer im ersten Kapitel erwähnt, wenn die Elohim sprechen, sie sprechen, es soll dieses oder jenes erschaffen werden, dann wird geschildert, es wird erschaffen. Auch interessant, dass es immer diese Zweiteilung gibt, weil die Elohim nämlich zwar durch das Wort schaffen, aber sie schicken in gewisser Weise ihre dienstbaren Geister, könnte man sagen, in die Erdenwelt herein, um sie zu gestalten. Sie selbst halten sich nämlich außerhalb. Das ist schon das Bemerkenswerte. Damit beginnt ja die Schöpfungsgeschichte eigentlich, denn in Wahrheit heißt es, es trennte sich der Himmel von der Erde. Und das heißt, die Erde ist von Anfang an ein Ort, der zunächst einmal vom Himmel getrennt ist. Und das hat seine Folgen. Das hat seine Folgen, dass nämlich, naja, ein kleiner Moment noch, bis wir dort sind, wo die Folgen sind. Am Anfang, im ersten Kapitel, hören wir also, die Elohim erschaffen etwas, oder sie lassen es erschaffen, wenn man so will, und nachher betrachten sie das Werk, und siehe, es war gut. Vayar Elohim ki tov heißt es dann immer im Hebräischen. Tov heißt gut. Vayar, also sie sehen, es war gut. Gut heißt, es ist also genau das geworden, was ihrem schöpferischen Impuls entspricht. Das ist die Bedeutung des Wortes gut, oder man kann auch sagen schön, vollkommen. Also es entspricht ganz dem schöpferischen Impuls, den sie hervorgebracht haben. Das geht so jetzt durch das ganze erste Kapitel der Genesis, dann beginnt das zweite Kapitel, interessanterweise noch einmal mit einer Schöpfungsgeschichte. Wenn Sie genau einmal nachlesen, lesen Sie im zweiten Kapitel, dass noch nichts erschaffen war. Es gab die Pflanzen noch nicht, es gab zwar die Erde schon, aber es gab keine Pflanzen, es gab keine Tiere, es gab keine Feuchtigkeit, nichts. Das alles gab es noch nicht, obwohl es gerade jetzt offensichtlich im ersten Kapitel erschaffen wurde. Die Theologie meint da meistens, naja gut, da gab es halt zwei Überlieferungsströmungen und das hat man zusammengenommen in der Bibel. In Wahrheit sind es verschiedene Entwicklungsstufen, die auf verschiedenen Ebenen passieren. Weil man würde auch fehlgehen, wenn man gleich sagen würde, das was da im ersten Kapitel der Genesis geschildert wird, das ist schon so unsere äußere Welt, wie wir sie kennen. Wenn man genauer liest, kommt man darauf, sie ist es nicht. Wenn etwa die Pflanzen erschaffen werden, heißt es ganz deutlich, jedes nach seiner Art. Bei den Tieren wird geschrieben, jedes nach seiner Art. Es werden die Pflanzenarten erschaffen, nicht die einzelnen Pflanzen. Es werden die Tierarten erschaffen, aber nicht die einzelnen Tiere. Ja, was soll man sich da heute denken als normaler Mensch? Man denkt sich, naja, Tierarten, naja, also ich kenne die einzelnen Löwen, aber was ist die Tierart? Eine zusammenfassende Bezeichnung für alle Löwen, die es heute gibt. So würde man in der äußeren Wissenschaft heute durchaus sagen, weil die Biologie fasst es nur so auf. Steiner sagt aber nein, die Tierart ist eine geistige Wesenheit, die noch gar nicht äußerlich in Erscheinung tritt, aber es ist, wenn man so will, die große Intelligenz, die hinter der ganzen Gruppe der Löwen zum Beispiel steht oder hinter der ganzen Gruppe der Elefanten steht oder hinter der ganzen Gruppe der Regenwürmer, wenn Sie so wollen, wenn wir ganz klein einmal anfangen. Das können wir ja feststellen, dass in den Instinkten der Tiere eine ungeheure Intelligenz in Wahrheit waltet, sofern sie in ihrer wichtigen natürlichen Umgebung drinnen sind. Und diese Intelligenz ist aber sicher nicht in dem einzelnen Tier verkörpert. Weil ein Regenwurm allein schon ist ein sehr weisheitsvolles Wesen und spürt Wetteränderungen viel früher als unsere Meteorologen samt Satelliten darauf und reagiert darauf auf diese Dinge. Nur ist diese Intelligenz, die in den Tieren wirkt, den Tieren selber gar nicht bewusst. Sie wirkt unbewusst in ihnen, durch diese Instinkte eben. Und man muss sich fragen, ja, schwebt diese Intelligenz irgendwo frei in der Luft oder was steht dahinter? Man könnte sagen, ja, die ganze Welt wird von einem weisheitsvollen Denken durchzogen. Ja, Eigentlich müssen wir, wenn wir, selbst wenn wir ganz nüchtern Naturwissenschaft betreiben wollen, davon ausgehen, dass die Welt von einem gewaltigen Denken durchzogen wird. Weil wenn die Welt nicht nach Gedanken gebaut ist, wäre es völlig sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen. Überlegen Sie einmal diesen Gedanken, ist ein ganz simpler Gedanke. Wenn die Welt nicht nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten gebaut wäre, wäre es völlig sinnlos, darüber nachdenken zu wollen. Weil dann könnte ich keine Gesetzmäßigkeiten darin auffinden. Nur ist dieses Weltendenken, das in der Welt wirkt, eben nicht so blass und klein wie unser menschliches Denken, sondern etwas viel Größeres, viel Weisheitsvolleres und vor allem zugleich eine tätige Kraft in der Welt. Das heißt, sie gestaltet die Welt zugleich nach diesen Gesetzmäßigkeiten. Ja, wenn wir uns irgendeine Gesetzmäßigkeit ausdenken, passiert zunächst einmal nicht viel. Ja, vielleicht ein bisschen in unserem Gehirn passiert irgendwas, aber viel mehr passiert in der Welt nicht. Sie müssen sich also ein gewaltiges, großes Weltendenken vorstellen, das die ganze Welt durchformt. Wenn es wirklich so wäre, wenn nämlich wir uns die Darwinisten erzählen, dass alles auf den Zufall zurückzuführen ist, dann wäre es völlig sinnlos, sich Gedanken über die Welt zu machen. Dann würde man nichts anderes finden als Zufall, das heißt keine Gesetzmäßigkeit. Wir finden aber zumindest jetzt so anfängliche Dinge in unseren Naturgesetzen und dergleichen. Und man kann sicher noch sehr, sehr viel mehr finden. Man kann sich aber eben fragen, ob dieses Denken durch die Welt so einfach schweift oder wo das eigentlich herkommt, welche Quelle es hat. Ob nicht eben geistige Wesenheiten dahinter stehen, die diese Gedanken, diese Weltgedanken hervorbringen. Naja, solche schöpferischen Wesenheiten sind eben die Elohim etwa, die Schöpfung hervorgebracht haben und durch die noch eine viel höhere Weisheit und Intelligenz in Form des Christus wirkt, durch diese Gemeinschaft, eben wenn dieses Weltenwort zu sprechen beginnt. Durch diese Gemeinschaft der Elohim. Das ist, wenn man so will, die höchste Intelligenz. Naja, erinnern Sie sich, von Gedanken war da auch irgendwo im Rigveda schon die Rede. Die alten Inder haben schon etwas davon geahnt. Natürlich dürfen Sie sich dieses Weltendenken oder gar dieses Denken, das durch den Christus in die Welt gesetzt wird und das hinter diesem Weltenwort steht oder damit verbunden ist, nicht so abstrakt vorstellen wie unser Denken. Es ist etwas viel, viel Größeres, etwas viel, viel Lebendigeres auch. Unser Denken ist in Wahrheit ein totes Absterbeprodukt dieses Weltendenkens. Ja, man kann sich fragen, wie entsteht denn das Denken in uns? Wo kommt denn das her? Wo kommt denn das bei uns her? Das ist auch so ein Rätselfall. Ja, man sagt, ja, das Gehirn denkt. Dann könnte man sich fragen, ja, wie tut es denn das? Wie kommt das Gehirn dazu zu denken? Denkt es wirklich? Vielleicht ist es sogar umgekehrt. Vielleicht baut das Denken sogar das Gehirn. Wie schaut denn das aus, wenn wir mal die Perspektive umdrehen? Das ist nämlich das, was man wirklich verfolgen kann. Wenn das Kind heranwächst oder erst neu geboren ist, dann ist das Gehirn, namentlich das Großhirn, noch sehr wenig ausgebildet, noch sehr wenig strukturiert. Und erst wenn es so langsam heranwächst, seine Erfahrungen im Leben macht, dann wird das Gehirn immer mehr strukturiert. Und man kann heute ja sogar dem Gehirn zuschauen, naja, nicht beim Denken, aber man kann zuschauen, wie es durch das Denken geformt und gebildet wird. Wie also da Blutströme hinlaufen, wie Nervenverbindungen beständig gebildet werden, wieder aufgelöst werden, umgebildet werden. Das ist eigentlich fast wie so ein pflanzlicher Wachstumsprozess da oben, der nämlich durch das Denken geleitet wird. Das heißt, unser Denken bringt auch was hervor, es bastelt an unserem Gehirn herum. Und findet seinen Widerstand daran. Warum seinen Widerstand? Weil dieses stoffliche, physische Gehirn im Grunde eine sehr, sehr träge, zähe Masse ist. Und dieses lebendig bildende Denken eigentlich dauernd gegen diesen Widerstand dieser zähen materiellen Masse ankämpfen muss, um das in eine bestimmte Form zu bringen. das bewirkt, dass das, was dann in unser Bewusstsein als Gedanken gespiegelt wird, das sehr tote Sache ist, das sehr, sehr erstarrte Sache, wenn Sie so wollen, weil das wirklich lebendige Denken, das ist ununterbrochen in Bewegung. Nur wir könnten das dann gar nicht als Gedanke festhalten als Begriff. Also wir müssen unserem Gehirn dankbar sein, dass das, das ganze, den ganzen Lebensprozess so hemmt, so einbremst, dass wir dann letztlich einzelne Begriffe sogar fassen können. Hat in der Menschheitsentwicklung im Übrigen auch relativ lang gedauert, bis es soweit war, dass die Menschen bewusst begrifflich denken konnten. Wenn Sie verfolgen, wann kommt das eigentlich erst so richtig auf? Naja, zur Zeit, als die Philosophie entwickelt wird, da beginnt man erstmals bewusst begrifflich zu denken. Das heißt nicht, dass die Menschen früher dumm waren, aber sie hatten eine mehr, wenn Sie so wollen, instinktive Intelligenz, die, naja, noch eine gewisse Verwandtschaft hat mit den Instinkten der Tiere, nur auf einer weit höheren Ebene. Also ich will damit nicht sagen, dass der Mensch jemals ein Tier gewesen wäre, aber eine gewisse Verwandtschaft gibt es. Und der Mensch hatte in alter Zeit eine sehr viel größere Weisheit vielleicht sogar als wir heute. Nur er konnte es nicht in Form des begrifflichen Denkens ausdrücken. Die alte Menschheit erlebte das alles in, naja, sehr lebendigen, traumartigen Bildern, wenn Sie so wollen. Also überhaupt, wenn man weit zurückgeht in der Zeit, etwa zurückgeht in der Zeit, in die Zeit, die Steiner als die urindische Zeit bezeichnet, also so 7.000-8.000 Jahre zurückgeht, 7.000-8.000 Jahre sogar vor Christus zurückgeht, also in diese Zeit geht, da kann man davon ausgehen, dass die Menschen unser begriffliches Denken höchstens im Ansatz erst hatten, aber sie hatten ein reiches, bildhaftes Erleben, wie wir es heute allerdings in nur sehr chaotischer Form vielleicht in den Träumen erleben können. Nur waren diese Träume damals nicht so Schäume wie unsere, weil heute sind unsere Träume ziemlich chaotisch. Wenn man genauer und bewusster hineinschauen kann, kann man auch manches entdecken. Meistens, dass irgendwas in unserem Organismus nicht in Ordnung ist oder so. Aber diese Traumbilder sind halt sehr schwer zu enträtseln. Damals hatten die Menschen Traumbilder, in denen sie die Gesetzmäßigkeiten der Welt erlebt haben. Aber eben nicht in abstrakter Form. Das ist das, was man bezeichnen könnte als ein altes Hellsehen. So, jetzt habe ich ein gewaltiges Wort ausgesprochen, Hellsehen. Damit meine ich nicht irgendeine so Jahrmarktsgeschichte, wo einem irgendwas gewahrsagt wird aus der Hand oder so, sondern dieses Hellsehen heißt eben, zurückgehend zu so einem bildhaften, lebendigen, weisheitsvollen Erleben, in dem sich in bildhafter Form dieses Weltendenken, wenn Sie so wollen, das selber eben diese reiche Lebendigkeit hat, ausdrückt. Und dass die Menschen damals durchaus wahrnehmen konnten. Und von dem letzte Reste dann hineingeflossen sind eben in die Überlieferungen der Veden. In die allerletzte Reste hineingeflossen sind in die Schilderung der Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Das sind eigentlich auch solche hellsichtigen Bilder in Wahrheit. Da sind wir jetzt wieder dabei. Ich sagte, das erste Kapitel der Genesis darf man sich noch nicht so vorstellen, dass da wirklich was Äußeres geschildert wird, sondern da wird eigentlich ein geistiges Erleben geschildert. Da wird geschildert, was man in solchen bildhaften Imaginationen, Steiner nennt das Imaginationen, Imago ist das Bild, erlebt wurde als Schöpferkräfte. Und das ist also noch ganz diese geistige Sphäre und die steigt erst langsam so bis ins äußerlich sinnlich Wahrnehmbare herunter. Da haben Sie jetzt die Erklärung, warum es eine zweite Schöpfungsgeschichte gibt. Da geht das Ganze nämlich schon eine Stufe tiefer, da kommen wir jetzt langsam nämlich wirklich an die äußeren Geschehnisse heran, die man auch mit äußeren Augen bereits hätte sehen können. Allerdings auch erst so in Wahrheit am Ende dieser Schilderung der Paradiesesgeschichte und diese Sachen. Und mit diesem aber immer mehr Herabsteigen in, naja, sagen wir mal, in eine dichtere, stoffliche Welt, beginnt eben jetzt was ganz Interessantes. Wir waren ja auf der Spur zu sagen, ja, wie kommt denn das Böse hinein? Bis jetzt war immer alles gut. Die Elohim sahen, besahen ihr Werk und es war gut. Plötzlich im zweiten Kapitel der Genesis taucht erstmals das Wort Böse auf. Im ersten Kapitel gibt es das Wort noch gar nicht. Im zweiten Kapitel hören wir, dass zuerst Adam erschaffen wird aus der Ackererde, wie es so schön heißt. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass das schon unsere äußere Ackererde ist. Es ist eher so ein Bild für die ganze Erdensphäre. Das heißt für unseren ganzen Erdenplaneten, aber in einem weit zurückliegenden Zustand, wo er auch nicht so dicht noch war wie jetzt heute unsere Erde, wo diese Erde erst im Bildungsprozess begriffen war. Die Hebräer haben das dann später, dann namentlich die Kabbalisten, das sind also die hebräischen Esoteriker, wenn man so will, haben das genannt dann den Adam Kadmon, den kosmischen Menschen eigentlich noch. Also der so groß wie die ganze Erde, ja einmal sogar so groß wie der ganze Kosmos war. Aber da steckt schon das Prinzip dahinter, halt das geistige Prinzip, das letztlich zu uns Menschen hinführt oder hinzielt. Also Sie sehen, der Begriff Mensch kann auch sehr viel weiter und größer gefasst werden als das, was wir halt jetzt kennen. Aber das ist vielleicht wichtig, um den Ursprung zu verfolgen und diesen Zusammenhang zu sehen. Naja, also im zweiten Kapitel der Genesis wird geschildert, dieser Adam wird geschaffen aus der Erdensphäre, das ist gemeint mit der Ackererde, und Jahwe Elohim blies ihm den lebendigen Odem ein und er ward eine lebendige Seele. Heißt im Grunde nichts anderes, dass dieser Adam zu dieser Zeit, auf das deutet es hin, blies ihm ein, den lebendigen Odem, heißt eigentlich nichts anderes, dass wir damals eine Menschenform vor uns haben, die im Grunde noch den ganzen Luftkreis der Erde umfasst. Der eigentlich also sozusagen, wenn man so will, die ganze Atmosphäre durchzieht. Und nachdem also dieser Adam erschaffen wurde und ihm also die lebendige Seele eingehaucht wurde, dann heißt es, dass Jahwe Elohim, also das Wort Jahwe taucht jetzt plötzlich ein, Jahwe hat auch was mit dem Atem zu tun, wenn Sie auf die Laute hinhören, das H, das da drinnen vorkommt, ist etwas sehr Interessantes im Übrigen, weil Jahwe taucht das erste Mal dort auf in der Bibel, in der Genesis überhaupt, nachdem die Gemeinschaft der Elohim, bis jetzt ist immer nur Elohim genannt, den Menschen erschaffen haben. Gleich danach taucht auf einmal das Wort Jahwe auf. Und Rudolf Steiner sagt dann, ja, diese Gemeinschaft der Elohim ist eben dadurch, dass sie den Menschen erschaffen haben als ihr gemeinsames Bild. Sie sind dadurch zu einer höheren Entwicklungsstufe aufgestiegen. Und diese Entwicklungsstufe wird jetzt genannt Jahwe. Das ist in gewisser Weise das Gemeinschafts-Ich der sieben Elohim. Also sie bilden so etwas Neues. Also auch Götter können reifen und emporsteigen, indem sie schöpferisch tätig sind. Das ist vielleicht so ein kleines oder ein großes Vorbild, das wir uns als Menschen auch nehmen können. Vielleicht ist es doch auch so, wenn wir als Menschen schöpferisch tätig sind, vielleicht steigen wir dadurch auch zu einer höheren Entwicklung auf, halt ganz klein und ganz, ganz winzig. Aber vielleicht sind wir in gewisser Weise, wenn wir tatsächlich das Bild dieser Elohim sind, vielleicht haben wir wirklich auch diesen kleinen schöpferischen Funken in uns und können auch höher steigen, indem wir diese Kraft in uns betätigen. Ja, also dieser Jahwe Elohim hat also jetzt den Adam erschaffen, das zweite Mal, also den Menschen zum zweiten Mal. Nämlich der erste Adam ist in Wahrheit dieser ganz große Adam Kadmon, der noch den ganzen Kosmos umfasst. Die nächste Stufe jetzt im zweiten Kapitel ist dieser Adam, der jetzt die ganze Erdensphäre umfasst und namentlich den Luftkreis der Erde umfasst. Und danach wird geschildert, dass Jahwe den Garten Eden erschafft. Nach dem Adam. Also es ist nicht so, dass zuerst das Paradies da ist, der Garten Eden, dann wird der Adam hineingesetzt, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Zuerst ist der Adam da, dann wird das Paradies erschaffen. Und inmitten dieses Paradieses werden zwei Bäume gepflanzt. Der Baum des Lebens, Etz Hachayim, und der Baum Etz Hadat Tov Vara, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da ist das erste Mal das Wort, die Rede davon, dass es was Böses gibt überhaupt. Weil sonst kann es ja nicht erkannt werden. Also es muss irgendwo da sein plötzlich. Und das hängt damit zusammen, dass eben jetzt die Entwicklung in eine tiefere, materiellere Form bereits heruntersteigt, die sich dem Schöpfungsimpuls zu widersetzen beginnt. Das steht in Wahrheit nämlich dahinter. Also es entsteht eine dichte Stofflichkeit, die sich nicht mehr vollkommen durchformen lässt, durch die geistige Kraft, die da hereinwirkt. Denn das Materielle ist eigentlich sozusagen dieser Widerpart oder dieser Beharrungsimpuls, der sich dem Geistigen entgegensetzt und so träge und so zäh ist, dass es sich eben mit der Zeit immer schlechter und immer schlechter von dem Geistigen durchformen lässt. Und Böse im Sinn der Genesis zum Beispiel bedeutet eben, dass dadurch das Äußere, das jetzt im Materiellen erscheint, nicht mehr vollkommener Ausdruck des Geistigen ist, das dahinter steht und es formen will. Das heißt, der Künstler will tätig sein, wenn man so will, aber die Farben sind halt nicht so toll und die Leinwand ist nicht so gut und das Werk wird nicht so besonders gut, es wird nicht vollkommen mehr. Also in diese Stufe treten wir ein. Und diese Stufe bedeutet zunächst einmal, dass es im Grunde in gewisser Weise mit der ganzen Erdentwicklung irgendwo kontinuierlich auch bergab geht. Es kommen zwar immer wieder noch Schöpfungsimpulse hinein, aber es ist ein Widerstand da, der zu überwinden ist. Der dann in wesenhafter Gestalt, ja, wie Sie wissen, in der Paradieseserzählung dann in Form der berühmten Schlange hervortritt. Also da wird das dann noch greifbarer, diese Gestalt eben als Widersacher, der als Widersacher hineingeschickt wird in dieses Paradies, aber der eigentlich schon ab dem Moment da ist, wo das erste Mal vom Bösen die Rede ist. Schon da wirkt er eigentlich. Also Sie müssen sich eigentlich vorstellen, diese Schlange, die kriecht schon die ganze Zeit da irgendwo in dem Paradies herum. Vom Moment der Erschaffung an eigentlich des Paradieses. Ab dem Moment ist sie irgendwo da. Aber sie ist noch nicht so ganz offenbar. Offenbar wird sie erst dann im dritten Kapitel der Genesis mit dem Sündenfall. Sie kennen das, da wird also zu Adam dann Eva dazu erschaffen. Also Adam selber, dieser Urmensch zunächst, ist überhaupt noch übergeschlechtlich, wenn Sie so wollen. Er ist im Grunde weder Mann noch Frau, sondern ein übergeschlechtliches Wesen. Jetzt beginnt so eine gewisse Spaltung bereits in ein weibliches Prinzip und in ein männliches Prinzip. Und das ist auch genau der Moment, wo das Ganze noch mehr anfällig wird für diese widerstrebenden Kräfte, denn jetzt kann nicht plötzlich nicht mehr in einem Wesen das Männliche und das Weibliche in sich vereint sein. Also so ein vollkommenes Wesen ist gar nicht mehr möglich zu dem Zeitpunkt, das sich bilden kann, sondern es entstehen Einseitigkeiten. Also eines, das mehr die männliche Seite hervorbringt, eine, die mehr das Weibliche hervorbringt.
Macht auch die Elohim dabei?
Naja, sind natürlich auch dabei. Die Elohim repräsentiert eben jetzt besonders durch Jahwe Elohim. Rudolf Steiner sagt, sehr interessant, also Jahwe, das Wort Jahwe ist eben einerseits dieses Gemeinschaftsbewusstsein aller sieben Elohim, aber es ist zugleich auch das einer dieser sieben Elohim selber, der ist auch der Hauptrepräsentant ihrer Gemeinschaft ist. Man könnte sagen, der Sprecher der sieben, wenn Sie so wollen. Es ist nämlich der mit der Mondensphäre verbunden ist. Die Mondensphäre ist die nächste Sphäre um die Erde herum. Und in der Zeit, von der wir jetzt reden, also Paradieseserzählung und so weiter, ist die Erde noch mit dem Mond verbunden. Das war ja tatsächlich, sagt uns ja auch die äußere Wissenschaft, dass Erde und Mond einmal ein gemeinsamer Himmelskörper waren. Dass es also einen Zustand gab, wo die beiden noch nicht getrennt waren voneinander. Und Jahwe Elohim ist eben jetzt dieser eine Elohim, der das Gemeinschaftsbewusstsein repräsentiert, aber insbesondere zu tun hat eben mit all dem, was in dieser Erdenmondensphäre passiert. Und der hat aber jetzt bereits eben zu kämpfen damit, dass da unten dieses verfestigende Element drinnen ist, also das ihm Widerstand leistet in gewisser Weise. Also Sie sehen auch, man sagt oft so leicht hin, naja, der allmächtige Gott kann alles machen, puh, der kann doch auch die Materie hinwegfegen und dergleichen. Naja, ganz so einfach ist die Geschichte eben auch nicht. Man muss es eben ein bisschen differenzierter betrachten, die ganze Geschichte. Es gab einen Zustand, wo eben das Göttliche, das Geistige alles durchformen konnte. Es gibt einen späteren Zustand, wo er nicht mehr alles durchformen konnte. Und auch das ist etwas ganz Wesentliches auf dem Weg des Christus oder der Christuskraft, der eigentlich dahinter steht, hinter dieser Gemeinschaft der Elohim, auf seinem Weg, sich irgendwann einmal als Mensch auf Erden zu verkörpern und sich hier jeglicher Macht zu begeben. Sich ganz auszuliefern, sich ganz zu geben in die Hände der Menschen. Und auf jegliche Machtausübung zu verzichten. Ich meine, das ist das Bild dafür, dass also diese Kraft immer mehr sich in das Menschliche zurückzieht, aber damit immer weniger die Möglichkeit hat, jetzt den ganzen Kosmos gleich zu durchformen. Also indem dieser Christus auch durch die menschliche Inkarnation, wenn Sie so wollen, durchgeht, durch diese Menschwerdung durchgeht, ist das von Haus aus ein, ja, man kann sagen, freier Entschluss des Christus, auch durch die absolute Ohnmacht durchzugehen. Also das ist das große Geheimnis oder das große Opfer, das der Christus erbringt, durch diesen Zustand absoluter Ohnmacht durchzugehen. Etwas, was sich in einem der Kreuzesworte ganz deutlich ausdrückt. Sie kennen vielleicht die 7 Worte des Christus am Kreuz, die verteilt sind auf mehrere Evangelien. Und eines dieser zentralen Worte wird meistens so übersetzt, dass es heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also diese absolute Gottverlassenheit zu erleben, eigentlich im Moment des Todes im Grunde am Kreuz. Rudolf Steiner sagt, ja, man kann dieses Wort aber auch anders übersetzen. Man kann es auch übersetzen, mein Gott, wie hast du mich verherrlicht? Na, wir werden vielleicht noch darauf kommen. Beides ist nämlich richtig. Beide Übersetzungen sind richtig und beide schildern verschiedene Aspekte der ganzen Sache. Aber bleiben wir mal bei dem der Gottverlassenheit. Also es ist, dieses Christusopfer besteht also darin, dass sich eigentlich die große weltschöpferische Kraft in die absolute Ohnmacht begibt, indem sie als Mensch auf dem Kreuz stirbt und das freiwillig auf sich nimmt. Und dadurch eine ganz neue Entwicklung einleitet. Das ist nämlich das, was mit dem Ostergedanken dann sehr stark zusammenhängt, dass da jetzt eine ganz neue Entwicklung eingeleitet wird, aber dazu vielleicht ein bisschen später. Jedenfalls, dieser Prozess, sich in die Ohnmacht zu begeben, das ist ein ganz langer. Der zeichnet sich eben schon ganz am Anfang ab, aber er geht schrittweise vor sich und Rudolf Steiner schildert dann sehr deutlich, wie eben in allen alten Kulturen, von denen wir heute noch Überlieferungen haben, eigentlich verfolgt wurde, dieser Weg des Christus herunter auf die Erde, sich zu verkörpern. Und wir finden tatsächlich zum Beispiel in der persischen Mythologie, wird auch gesprochen von dem Weltenwort Honova, das also die ganze Welt gestaltet hat. Honova ist übrigens wieder ein sehr interessantes Wort, weil es dieselbe Stammwurzel Hom drinnen hat, wie der Homo, der Mensch, steckt da drinnen. Das heißt, da wird schon sehr, sehr präziser noch gesagt, also dieses Schöpfungswort ist eigentlich dazu da, um den Menschen zu schaffen. die ganze Geschichte der Schöpfung geht in gewisser Weise darum, den Menschen hervorzubringen und ihm einen Ort zu geben, auf dem er sich entwickeln kann. Auf dem er sich entwickeln kann. Der Mensch selber, wo er selber schöpferisch tätig sein kann. Wo nicht einfach so ganz simpel die Götter tätig sind und sie machen jetzt den Menschen und sie machen ihn bis in alle Ewigkeit und schreiben uns sozusagen vor, wie wir werden sollen. Sondern der Mensch ist ein sehr interessantes Geschöpf, wenn man ihn aus diesem Aspekt betrachtet. Er ist Geschöpf der Götter, Geschöpf des Christus, wenn sie so wollen, aber er ist bestimmt dazu, einmal selber Schöpfer zu werden, einmal im ganz Kleinen, vor allem einmal Schöpfer seiner selbst zu werden. Und das Erste, was der Mensch erreichen soll, ist sozusagen, dass er wirklich dazu kommt, ja, eben Schöpfer seiner selbst zu sein, sich selbst in gewisser Weise umzuschaffen, neu zu schaffen. Etwas, was es bislang noch nicht gab. Und dafür wird eigentlich unternommen, also eine ganze Schöpfung hervorzubringen, die einen Ort schafft, wo das für den Menschen möglich ist. Denn wenn man ein bisschen genauer die alten Mythen verfolgt, wenn man auch die Bibel genauer verfolgt und so weiter, ist ja die Geschichte im Wald nicht so, dass es da oben irgendwo einen Gott gibt und da unten den Menschen und dazwischen nichts. Sondern es gibt eigentlich eine reiche Ordnung von Wesenheiten, geistigen Wesenheiten, die nicht notwendigerweise äußerlich körperlich erscheinen müssen. Also wir sind gewohnt, ein Wesen muss immer gleich körperlich anzugreifen sein. Das ist halt unser heutiger Materialismus, dass wir was anderes nicht leicht akzeptieren können. Aber in Wahrheit hat man immer gewusst, es gibt Wesenheiten, die weit über dem Menschen stehen, die aber trotzdem noch tief unter dem Göttlichen auf der anderen Seite sind. Da gibt es eine ganze Stufenfolge. Auch das Christentum kennt das sehr wohl. Wir kennen die Engelhierarchien. Also von Engeln ist immer wieder in der Bibel auch die Rede, sowohl im Alten Testament als im Neuen Testament. Und wenn man genauer hineinschaut, ist es nicht nur Engel so als Einheitsbegriff, sondern es gibt ganz bestimmte Arten von Engel. Also es gibt welche, die sozusagen kleiner sind, welche, die größer sind, im geistigen Sinne genommen. Also eine ganze Stufenfolge. Das ist halt das, was man früher Götter auch genannt hat. Also Sie sehen auch, dass der Vielgottglaube und der Eingottglaube in Wahrheit kein Widerspruch sind. Alles hat irgendwo einen Ausgangspunkt, aber dann gibt es eine ganze Hierarchie von geistigen Wesenheiten, die da tätig sind, bis wir dann irgendwann unten beim Menschen anlangen, der eben auch berufen dazu ist, schöpferisch tätig zu werden. Der große Unterschied zu den erhabenen geistigen Wesenheiten über uns ist der, dass für den Menschen, wenn man so will, vorgesehen ist, dass er wirklich aus der Freiheit heraus Schöpfer seiner selbst einmal werden soll. Aus der Freiheit heraus. Das haben nämlich diese Engelwesenheiten über uns nicht. Sie tun sozusagen in gewisser Weise das, was unmittelbar aus der göttlichen Quelle strömt, und das wird über eine ganze Kette von geistigen Wesenheiten weitergegeben, bis es dann in die Natur hinein unmittelbar eingreift. Für den Menschen ist vorgesehen, dass er die Freiheit entwickelt. Ja, die Freiheit sogar entwickelt, sich den Göttern gegenüberzustellen. Das ist etwas, was den Griechen dann später so besonders bewusst geworden ist. Sie haben da ja den Menschen auch den Anthropos genannt. Der Anthropos ist der Entgegengewendete. Man kann einmal sagen, der Aufgerichtete, der sich der Erde entgegenstellt. Ja, er stellt sich der Erde entgegen, tritt sie mit Füßen, aber er stellt sich auch den Göttern entgegen. Sie kennen vielleicht die Sage von Prometheus, der von den Göttern das Feuer raubt und auf die Erde trägt, um hier, wie wir es im Göttesgedicht Prometheus so schön, hier sitze ich, forme Menschen meinesgleichen, die mir gleich sind, und nicht dir da oben, Zeus oder sonst wo, wer das ist. Also, ein ganz gewaltiger Gedanke eigentlich. Mit dem Feuer ist gemeint der Funke des Geistigen eigentlich, dieser göttliche Funke, den wir dieser schöpferische Funke, den wir in Form unseres Ichs in uns nämlich tragen. Das ist der eigentliche Kern von uns, der geistige Kern von uns. Der ist dieses Feuer, dieser Funke. Und Prometheus raubt eben diesen Funken aus dem Himmel, wenn Sie so wollen. Das Bild ist schon richtig. Also der Mensch ist irgendwo auf diesem Weg und es wurde dem Menschen, wenn man so will, zugestanden, das zu machen, damit er frei wird. Denn frei können wir nur sein, wenn wir selbst den obersten Göttern trotzen können. Sondern wenn wir zwangsläufig erfüllen müssen, wäre sicher die Welt viel harmonischer. Aber Freiheit hätten wir dann keine. Das heißt, das ist die große Frage, die wir uns stellen wollen. Welche Welt wir uns vorstellen. Eine Welt, in der alles harmonisch ist, die vielleicht dann sehr bequem ist, die ja eigentlich fertig ist. Denn eine Welt, die in vollkommener Harmonie ist, kann sich auch nicht mehr entwickeln in Wahrheit. Weil was kann ich über die vollkommene Harmonie hinaus noch weiterentwickeln? Im Grunde nichts. Dann ist sie fertig. Und dann lebt sie halt bis zum Ende der Zeiten so weiter. Oder jedenfalls könnte es nicht mehr weitergehen. Oder wollen wir eine vielleicht noch unvollkommene Welt? Eine Welt, in der vielleicht sogar das Böse möglich ist? Eine Welt, in der wir aber die Freiheit haben, schöpferisch diese Welt weiterzuentwickeln zum Guten? Aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft, sagen wir es besser so, weil wir sind natürlich so ein kleines Fünkchen. Und die Frage ist, ob wir in diesem göttlichen Fünkchen eben etwas auch von dieser höheren geistigen Kraft hereinholen können, um die Welt weiter zu verwandeln. Naja, also es sieht jedenfalls so aus, dass im Moment der Aspekt dieser bösen Seite oder dieser Seite, die nicht so ganz Ausdruck des Geistigen ist, dass die ein ziemliches Gewicht bekommen hat. Und sie wird wahrscheinlich in der näheren Zukunft noch größeres Gewicht bekommen. Also da darf man sich gar keine Illusionen hingeben. Also ohne jetzt zum Beispiel über die Technik schimpfen zu wollen, sie musste einmal kommen, aber sie trägt nicht unbedingt dazu bei, die Welt, die Natur besser zu machen. Im Moment ist sie eher kräftig damit beschäftigt, die Welt zu zerstören. Und wir werden sehr viel mehr geistige Kräfte aufbringen müssen, um das irgendwann einmal vielleicht wettmachen zu können. Aber das sind alles eben diese Schritte auf dem Weg zur Freiheit hin. Freiheit heißt, wir müssen uns real mit der Möglichkeit des Bösen, mit der Möglichkeit des Abirrens vom Guten auseinandersetzen. Das darf nicht nur so pro forma angeboten werden, sozusagen. Und das zeichnet unsere ganze Menschheitsgeschichte eigentlich ziemlich vom Anfang an aus, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, wenn Sie denken, Geschichte mit Kain und Abel und so weiter, wobei das auch noch sehr viel tiefere Aspekte dahinter hat. Aber wir müssen das durch das durchgehen, wenn wir freie Wesen werden wollen. Und es steckt schon eben im Anfang drinnen, bei der Genesis, dass Himmel und Erde voneinander getrennt werden. Das heißt eben im Grunde nichts anderes, dass die Erde von Anfang an in gewisser Weise ausersehnt dazu ist, ein mehr oder weniger geistverlassener Ort zu sein. Und er wird im Laufe der Erdentwicklung oder der Menschheitsentwicklung zunächst einmal immer geistverlassener. Am Anfang wirkt noch von außen sehr viel Geistiges hinein. Das wird immer weniger mit der Zeit. Aber dafür verbindet sich zur Zeitenwende oder etwa zur Zeitenwende, Rudolf Steiner schildert, dass eigentlich die Geburt des Christus, die eigentliche Geburt des Christus gar nicht das ist, was geschildert wird da mit dem Kindheitsevangelium, also mit dem Lukas-Evangelium etwa oder mit dem Matthäus-Evangelium, also dort gibt es die Kindheitsgeschichten. Die beiden anderen Evangelien interessanterweise fangen alle mit der Jordantaufe an. Die Jordantaufe, da sagt Steiner, das ist nämlich das, wo dieser gewaltige Christusgeist in den Menschen Jesus einzieht. Und das ist aber auch nicht so ein Moment, husch und jetzt ist er drinnen, sondern es ist ein Prozess, der eigentlich bis durch 3 Jahre hindurch dauert, bis zum Kreuzestod dann auf Golgatha. Das ist also ein Prozess. Und Steiner sagt, länger als diese 3 Jahre wäre es gar nicht möglich gewesen, dass ein menschlicher Leib diese gewaltige geistige Kraft ausgehalten hätte. Denn was bedeutet eine gewaltige geistige Kraft? Bedeutet Geist, bedeutet immer schöpferisch tätig sein, heißt den ganzen Leib umgestalten wollen. Ja, aber wenn man sich auf Erden verkörpern will in einem menschlichen, stofflichen Leib, dann ist die Frage, wie weit selbst ein so auserlesener Leib wie das Jesus, wie lange der das aushält, dieses Umgestalten und Umschaffen. Weil auch der halt durch die Materie verhärtet ist, also auch bis zu einem gewissen Grad dieses, naja, Element des Bösen, wenn Sie so wollen, in sich trägt. Das ist die Folgen des Sündenfalls, wenn man so will, sind da, die tragen wir mit uns, dadurch, dass wir in einem stofflichen Körper leben. Aber wir brauchen ihn andererseits, um so tief auf die Erde herunterzusteigen, dass wir hier die Freiheit entwickeln können, die wir in einem rein geistigen Dasein nämlich nicht entwickeln könnten. Bis zum Menschen ist noch kein geistiges Wesen nämlich so tief in das Materielle heruntergestiegen. Und daher hatte vor dem Menschen noch kein Wesen die Möglichkeit, eine solche Freiheit zu entwickeln, wie sie der Mensch zumindest potenziell entwickeln kann. Ich will ja damit nicht sagen, dass das heute schon verwirklicht ist, sondern wir sind vielleicht so am ersten Anfang davon. Aber dazu mussten wir also in eine Welt herabversetzt werden, wenn Sie so wollen, die so weit vom Geist entfernt ist, wie keine andere Welt bis dahin. Also in eine Welt der Geistferne. Also sozusagen, wir als Menschheit erleben auch dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und zugleich ist es aber der Moment, wo sich mit dem Kreuzestod des Christus, naja, die ganze Erdensphäre zu erfüllen beginnt mit dieser gewaltigen Christuskraft, die nämlich vorher nur von außen hereingewirkt hat. Das ist der große, große Moment in der Erdentwicklung. Das sehen sogar die Theologen irgendwo so. Sie sehen zwar den tieferen Hintergrund nicht, aber zum Beispiel unlängst gelesen in diesen beiden Jesusbüchern, die der vergangene Papst da herausgegeben hat. Der hat ja zwei Bücher geschrieben über den Christus Jesus. Ist ganz interessant zu lesen. Nämlich zu lesen einerseits, also was ganz wesentliche Punkte des Christentums drinnen sind. Also zum Beispiel wird eben sehr deutlich betont, wie sie auch schon Paulus sagt, ohne Auferstehung, ohne dass man die Auferstehung des Christus als Tatsache nimmt, gibt es kein Christentum. Und dieser Papst, also der Kardinal Ratzinger, der frühere, schreibt aber ganz deutlich auch eben, dass damit mit dieser Auferstehung des Christus zugleich eine Verwandlung der ganzen Erde in Gang gesetzt wurde. Wie, schreibt er nicht, das ist das Interessante. Also es ist eine Tatsache, aber es steht nirgends drinnen, das ist auch das Interessante, wie man sich das jetzt vorstellen soll. Denn bitte, ich frage Sie, wie stellt man sich als heutiger Mensch die leibliche Auferstehung des Christus vor? Man soll jetzt also nach dem christlichen Glauben, soll man daran glauben, dass das so passieren wird? Und ich habe mich dann oft schon gefragt, schon bevor ich die Anthroposophie Steiners kennenlernte, aber wie soll ich mir das vorstellen? Ich will ja gern daran glauben, aber wie soll denn das passieren? Also jetzt öffnen sich die Gräber und kommen die Knochen wieder heraus, die vielleicht schon verweht sind, oder wie passiert das? Es steht zwar deutlich drinnen in der Bibel auch, es ist also die Auferstehung in einem unverweslichen Leib. Ja, sonst hätte das Ganze ja auch gar keinen Sinn, weil wenn jetzt wieder ein Toter aufersteht und dann in genau demselben Leib wie vorher, na, dann stirbt er halt jetzt 20 Jahre später, ist nett, es sind ihm 20 Jahre geschenkt worden, aber so im großen Maßstab ist eigentlich nicht wirklich viel gewonnen dadurch. Also stelle jetzt einmal so eine Rätselfrage in den Raum, wie hat man sich das wirklich vorzustellen? Offenbar so nicht. Noch dazu, wenn man genau liest, die Auferstehungsgeschichten, etwa wie Maria Magdalena, sie ist die Erste, die den Auferstandenen sieht, eigentlich zuerst hört, ist auch interessant. Sie hört zuerst eine Stimme, sie kommt ins Grab, das Grab ist leer. Also der Leichnam ist nicht da, er ist weg. Und dann sieht sie aber Engel drinnen und die Engel sprechen zu ihr und sie fragen sie, warum weinest du? Naja, weil wo ist mein Meister? Und ja, die Engel sagen ja dann, naja, den du suchst, der ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dann hört sie von außerhalb des Grabes die Stimme, Weib, warum weinest du? Und dann wendet sie sich um und glaubt, den Gärtner vor sich zu sehen. Und das heißt, sie erkennt ihn nicht. Sie erkennt den auferstandenen Christus zunächst nicht, also mit dem sie jetzt die ganze Zeit vorher beisammen war. Und ist doch auch interessant. Also merkwürdig. Und erst als er dann mehr mit ihr spricht, dann beginnt sie ihn zu erkennen. Und dann gibt es ja dieses berühmte Wort, dieses Noli Me Tangere, also wo sie ihn berühren will. Und er sagt, berühre mich nicht, noch bin ich nicht aufgefahren zum Vater. Also später dann, kurze Zeit darauf, etwa eine Woche später, darf der Thomas seine Wunden berühren, seine Wundmale berühren, der ungläubige Thomas. Was dann später, was dann heißt, also selig sind die, die glauben und nicht schauen. Und du, lieber Thomas, musst nicht nur schauen, du musst greifen auch noch. Also es ist schon ein bisschen so uns als heute, was wir nicht sehen und nicht angreifen können, das glauben wir nicht. Also große Rätselfrage, wie das zu verstehen ist. Ich werde sie nicht gleich lösen können, weil es ist natürlich sehr schwierig, diese Frage zu lösen. Aber sie hängt mit unserem ganzen Thema jedenfalls sehr eng zusammen. Sie hängt jedenfalls damit zusammen, dass dieser Christus sich in einem Menschen verkörpert hat, dass er mit dem Tod auf Golgatha, auf dem Kreuz, auf der Schädelstätte, wie es so schön heißt, Golgatha heißt die Schädelstätte, sich verbunden hat oder begonnen hat zu verbinden mit der ganzen Erde. Letztlich. Es gibt so geheimnisvolle Christusworte, wenn Sie denken, bei den Abendmahlsgesprächen, wo da heißt so was Seltsames, wer mein Brot isset, tritt mich mit Füßen. Was heißt das wieder? Ja, merkwürdiges Wort. Ja, es hängt damit zusammen, dass eben von wo ist denn das Korn für das Brot genommen? Aus der Erde. Das heißt, wenn wir heute auf der Erde wandeln, wandeln wir auf etwas, mit dem sich dieser Christus verbunden hat. Eigentlich treten wir ihn sozusagen mit Füßen. Wir wandeln eigentlich, wir spazieren auf dem Christus herum, in gewisser Weise. Also so steht es ein bisschen verklausuliert, also in der Bibel drinnen. Kann man sich wahnsinnig schwer vorstellen. Ja, man muss, wenn man diese Dinge wirklich etwas tiefer auffassen will, halt eben davon abgehen, dass man sich geistige Wesen nur so vorstellt wie uns Menschen, halt in einem engen Körper drinnen, und das wäre die einzige Möglichkeit. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Jedenfalls, was der Christus tut mit diesem Tod auf Golgatha, er fährt nämlich eigentlich gar nicht in den Himmel auf. Sein Himmel, also genauer steht er drinnen, er fährt auf in die Wolken. Zunächst einmal. Wenn Sie denken, Himmelfahrt, das ist also 40 Tage nach Ostern. In diesen 40 Tagen erscheint er immer wieder den Jüngern in seiner Auferstehungsgestalt. Und dann wird er den Blicken der Jünger entzogen, indem er in die Wolken auffährt, wie es so schön heißt. Das ist nämlich nichts anderes als der Beginn dessen, dass er sich mit dieser ganzen Erdensphäre, die natürlich die Erdatmosphäre mit umfasst, als geistige Kraft zu verbinden beginnt. Und das ist eine so mächtige Erscheinung, die Jünger dann nicht mehr schauen können. Dazu sind sie, so weit sind sie noch nicht. Also sie können ihn nur über diese 40 Tage schauen in seiner Auferstehungsgestalt und dann nicht mehr. Und das ist der große Ausgleich, der aber jetzt durch den Christus passiert, dass sich jetzt diese hohe geistige Schöpferwesenheit mit dem Ort verbindet, der einstmals, der geistfernste Ort war, wo es eben am Anfang der Genesis schon geheißen hat, dass es trennte sich Himmel und Erde. Und die Elohim, die Götter, sind verbunden mit dem Himmel und da unten ist eine Welt, die höchstens noch ein bisschen als Abbild des Himmels geschaffen wird, aber in dem das Geistige eigentlich selber nicht drinnen ist. Jetzt wird das ausgeglichen durch den Christus, indem sich der Christus gerade mit dieser Erdensphäre verbindet. Allerdings jetzt zu einem Zeitpunkt, wo längst bereits eingeleitet ist die Entwicklung, dass der Mensch zu seiner Freiheit finden kann. Also die ganze Grundlage dafür ist bereits geschaffen. Und was dieser Christus, man könnte sagen, für sich weiterentwickelt hat, ist, dass er, wenn er jetzt sich mit den Menschen verbindet, er sich in völliger Freiheit des Menschen mit ihm verbindet. Das heißt, wir können den Christus annehmen, in unser Wesen aufnehmen, oder wir können es sein lassen. Es steht in unserer Freiheit. Es gibt so ein schönes Paulus-Wort irgendwo, wo es heißt, ich lebe, aber nicht ich lebe, sondern der Christus lebt in mir. Das ist sozusagen auch so eine der Grundformeln des Christentums. Nur dieses ich lebe, aber nicht ich lebe, sondern der Christus lebt in mir, das passiert nur dann, wenn ich es will. Wenn ich es ganz aktiv aus meiner Freiheit heraus will. Es passiert nicht einfach von selber. Also dieser ganze komplizierte Prozess, den wir jetzt ein bisschen im Überblick bis jetzt einmal uns angesehen haben, dient dazu, dass der Mensch hier auf Erden seine Freiheit erlangen kann, dass er aber auch aus seiner Freiheit sich heraus mit dieser gewaltigen Kraft des Christus verbinden kann und sie sozusagen in sein Ich aufnehmen kann. Nicht ich, sondern der Christus in mir. Aber das heißt nicht, dass mein Ich ausgelöscht wird, sondern das heißt eigentlich, dass der Christus in mir so wirkt, wie ich es will und mir nur seine Kraft zur Verfügung stellt. Aber er schreibt mir nicht vor, wie ich tun soll oder nicht tun soll. Also das heißt, jede Handlung aus diesem wirklichen christlichen Verständnis heraus muss eine Handlung aus der Freiheit heraus sein. Und wenn sie nicht eine Handlung aus der Freiheit heraus ist, ist sie eigentlich keine christliche Handlung. Wenn ich Ihnen gesagt habe, die Erdentwicklung ist so gelaufen, dass sich die schaffenden geistigen Kräfte eigentlich immer mehr von der Erde zurückgezogen haben, dass die eigentlich der geistfernste Ort in gewisser Weise geworden ist. Naja, so gilt das nur für eine Gruppe von geistigen Wesenheiten nicht. Das sind nämlich gerade die Widersacher. Die Widersacherwesenheiten. Also das, was zum Beispiel als Schlange symbolisiert wird in der Genesis. Die sind nämlich sehr stark mit unserer Welt verbunden geblieben. Die haben sie eben, man könnte auch sagen, sie sind, Steiner sagt immer, abkommandiert worden zu der Aufgabe, um uns hier gerade recht Widerstand zu leisten, damit wir hier an diesem Widerstand unsere Freiheit entwickeln können. Also wenn wir hier auf Widerstände stoßen, dann steckt da halt vielleicht einmal der Luzifer dahinter, als dieser gefallene Engel, also die Schlange. Oder es steckt es gibt ja in der Bibel werden immer wieder zwei Gestalten genannt, Luzifer und Satan. Wenn Sie das, wird deutlich unterschieden in Wahrheit. Meistens wird das dann zusammengemischt und wird gesagt, halt der Teufel. Aber es gibt zwei Arten von widerstrebenden Kräften eigentlich. Also wir haben es ganz schlimm, wenn nicht nur einen, sondern zwei, die uns entgegenwirken. Also der Luzifer ist so mehr, der uns verführt, der in der sinnlichen Welt verführt, der uns zu den sinnlichen Begierden verführt, zum Genuss verführt, zum sinnlichen Genuss verführt und das alles in sehr übersteigerter Form. Es gibt aber noch eine zweite Widersachermacht, wenn Sie so wollen, eben der Satan. Der ist dann noch viel gefährlicher, der ist der, wenn Sie so wollen, der Bösere. Das ist der überhaupt mit dem tötenden Prinzip zu tun hat. Der Luzifer ist zwar in den Folgen auch nicht so angenehm immer, aber während wir ihn erleben, ist er sehr angenehm. Nicht wahr? Wenn man so in Genüssen schwelgen kann, dann ist immer ein bisschen der Luzifer dahinter. Aber gerade dort, wo es ins Tötende, ins Tote geht, nun, was ist so das ganz Tote? Nur das Stoffliche zum Beispiel ist das ganz Tote. Steiner sagt einmal, dahinter steckt in Wahrheit nicht Atome oder sowas. Das ist nur vielleicht eine äußere Hülle davon, aber in Wahrheit steckt da der Satan dahinter. Der ist es eigentlich, der hinter der Materie steht, weil der alles Geistige so weit abtötet, dass es als tote Materie erscheint. So, jetzt wissen wir, was Materie eigentlich ist. Materie ist abgestorbener Geist. Etwas, was normalerweise immer in lebendiger Umbildung ist, das mit der Zeit durch die Kräfte dieses Satans immer zäher wird, weil der dem Umbilden entgegenwirkt, bis es ganz erstarrt und sich nicht mehr ändern kann. Dann haben wir es als tote Materie vor uns. Durch viele, viele Stufen geht das. Im Luftelement ist das noch viel beweglicher, im flüssigen Element hat es immer noch eine gewisse Beweglichkeit, bis es schließlich dann ganz hart und fester Erdenstoff wird. Dann wird es fast ganz tot, sagen wir mal so. Aber selbst der kleinste Kristall ist noch immer ein bisschen beweglich. Ein bisschen Beweglichkeit ist immer noch drin. Wenn er nämlich ganz, ganz starr wäre, würde nämlich Folgendes passieren, man könnte einmal hinblasen auf den Kristall und der würde in 1000 Splitter zerfallen, weil er selbst diesen geringsten Druck nicht mehr durch irgendeine Bewegung ausweichen könnte. Das Einzige, was möglich ist, er zerbröselt komplett. Weil etwas hält viel, Stahl zum Beispiel ist deswegen so fest und zäh, weil er elastisch ist. Gusseisen, wenn Sie Gusseisen nehmen, wenn das zu viel Belastung hat, dann bricht es, weil es spröde und hart ist. Eisen ist zwar hart und zäh, aber zugleich elastisch, das heißt in sich beweglich noch. Also je spröder, je weniger innerlich beweglich etwas wird, desto leichter zerfällt es. Wenn etwas ganz tot ist, dann zerfällt es zu Staub. Also das heißt, das wäre das Ende der Welt, wenn Satan alles ergreifen würde in der Art. Satan halt jetzt als Name für diese geistige Kraft, die letztlich hinter dem Abtötenden steht, hinter dem Materialisierenden steht. Die Perser kannten diese Kraft des Satan auch sehr gut, sie haben es nur anders genannt, sie haben ihn Angramanyu genannt oder Angramanyu, den finsteren Geist. Also der hat auch was mit der Finsternis zu tun oder ins Deutsche übersetzt auch als Ahriman. Also Steiner spricht dann oft von Luzifer und Ahriman als den beiden. Der eine Luzifer heißt Lichtträger, der ist immer im blendend hellen, strahlenden Licht, da glänzt alles in Schönheit auch. Aber er ist der Verführer dadurch. Wir haben ihm viel zu verdanken. Die Künste haben sehr viel von dem Luziferischen zunächst einmal in sich. Also Sie sehen auch das Böse, es ist sowas Relatives. Es hat auch seine nützlichen Seiten, genauso wie der Ahriman auch seine nützlichen Seiten hat, weil wir könnten nicht einmal auf dem Fußboden stehen, wenn nicht er mitmischen würde. Und wir würden niemals unser Selbstbewusstsein, unser waches Bewusstsein entwickeln können, wenn wir nicht diesen festen Erdboden hätten. Stellen Sie sich vor, wir wären so eine wässrige Qualle, die mitten im Ozean schwimmt. Ob wir es da schaffen würden, uns wirklich klar von der Welt zu entscheiden, uns ihr gegenüberzustellen und daran aufzuwachen, aha, da bin ich. Dort ist die Welt. Und das ist aber die notwendige Voraussetzung, dass wir ein freies Wesen sein können. Weil wenn wir nur so schwimmen in dem Ganzen, werden wir höchstens halt in so einem Traumzustand drinnen sein und sehr verschmelzen mit der Umgebung. Schauen Sie sich solche Qualen schon körperlich an. Also wir verdanken dem sehr viel, dass wir auch das Feste, das Tote hier auf Erden haben. Ja, selbst in uns, wir könnten nicht Gedanken, Begriffe bilden, wenn nicht da, dass der lebendige Geist eigentlich abgetötet würde. Dann entsteht plötzlich der feste Begriff, ja vielleicht sogar eine Definition. Weil Definition, aus einer Definition ist im Grunde jeglicher Geist draußen. Im Grunde ist da jeglicher Geist draußen. Und es wird ja nie dem ganzen Umfang nur der kleinsten Sache gerecht. Und versuchen Sie zum Beispiel mal sowas zu definieren, wie was ist Leben. Wirklich zu definieren. Ja, die Wissenschaft versucht so ein paar Dinge, aber es wird nie dem ganzen Reichtum der Sache gerecht. Aber es dient uns immerhin dazu, uns einzelne Aspekte, indem wir sie eben jetzt festhalten und abtöten, bewusst zu werden. Weil wir sind halt geistig noch so träge gewesen, dass wir eigentlich auch gedanklich die Sache erst einmal genau in Ruhe anschauen müssen und grübeln müssen darüber, Begriff A, Begriff B, die zusammennehmen und jetzt logisch den Zusammenhang ergründen. Das geht halt nur mit toten Begriffen zunächst einmal. Also die Logik ist eigentlich für das Umgehen mit toten Begriffen gedacht. Weil in der Logik kann ich nicht schöpferisch tätig werden, das geht eigentlich gar nicht. Der erste Satz ist sogar der Satz von der Identität. Also der Begriff A ist immer gleich der Begriff A. Der kann nicht im nächsten Satz plötzlich einen anderen Aspekt mehr hervorkehren. Er muss immer gleich bleiben. Sonst kann ich logische Schlussketten nicht mehr machen. Aber das heißt, der Begriff ist vollkommen tot. Dann kann ich die Logik entwickeln. Also zu dem Zustand sind wir etwa in der griechischen Zeit gekommen. Aristoteles gilt als Erfinder oder besser gesagt Entdecker der Logik. Das heißt, er war der Erste, der an dieses tote begriffliche Denken so langsam herangekommen ist. Und heute haben wir die Hochblüte davon. Das ist ganz was anderes als dieses lebendige, hellsichtige Denken, von dem ich am Anfang gesprochen habe, was etwa die alten Inder noch hatten. Und die sogar das bei Tag ganz stark erlebt haben. Die haben also nicht nur in der Nacht geträumt, die haben das bei Tag eigentlich noch geträumt. Die haben die Außenwelt noch gar nicht so gesehen wie wir. Erst ganz schemenhaft. Und sie waren damit gar nicht glücklich. Sie waren damit gar nicht glücklich. Sie haben gesagt, der Schleier der Maya, der Schleier des Stofflichen legt sich über unsere geistigen Wahrnehmungen, über unsere hellsichtigen Wahrnehmungen und das verdunkelt mir im Grunde alles. Weil diese Traumbilder, die ich erlebe, die sind eigentlich viel reicher und viel weisheitsvoller, als dass ich da außen jetzt ein paar Gegenstände sehe. Das war diesen alten indischen Menschen gar nicht wichtig. Heißt nicht, dass sie nicht trotzdem schon geschickt in der äußeren Welt sich bewegen konnten. Können die Tiere im Übrigen auch, bewegen sich auch geschickt und nehmen mit Sicherheit die Welt nicht so wahr wie wir. Ich habe das öfters da in den Vorträgen schon geschildert. Tiere träumen in Wahrheit von der Welt und gehen ganz sicher um. Wir Menschen können das auch, sie kennen doch die Schlafwandler. Oft sagt man, man macht etwas mit schlafwandlerischer Sicherheit. Gerade wenn wir nicht bewusst dabei sind, läuft es am besten ab. Da funktioniert es am besten. Sie können das probieren, ich habe das oft erzählt schon, in der Nacht durch einen stockfinsteren Wald gehen. Sie sollten sich vielleicht vorher vergewissern, dass nicht irgendwo tiefe Abstürze sind, da könnte es gefährlich werden. Aber wenn man keine Angst hat, kommt man vollkommen sicher durch. Findet sich zurecht, man wird nicht einmal an einen Baum anrennen oder so. Weil wir sehr viel mehr Wahrnehmungsvermögen haben, das uns aber nicht zu Bewusstsein kommt. Das heißt, wir müssen uns dann darauf verlassen, unser Organismus wird schon den Weg finden. Dann kommen so, wenn Sie so wollen, alte Instinkte hervor, die sehr weisheitsvoll sind. Und das haben halt die Inder noch in viel, viel höherem Maße erlebt. Die haben wirklich in Traumbildern erlebt bei einer Blume, die ist giftig, die ist ein Heilkraut für dieses oder jenes. Letzte Reste haben sie noch bis ins 19. Jahrhundert oder so erhalten, wo einzelne Kräutersammler diese Fähigkeit noch hatten. Die haben nicht im Labor analysiert, welche Wirkstoffe drinnen sind, sondern die haben in ihren Traumbildern erlebt, aha, das wirkt gegen diese Krankheit. Und die andere Pflanze ist ein Gift, das sollte ich lieber nicht nehmen. Aber trotzdem in Verdünnung könnte es vielleicht gegen diese oder jene Krankheit wirken. Das ist also kein Wissen, das logisch abgeleitet wurde, sondern das einfach geschaut wurde. Aber es beginnt eben schon in dieser alten indischen Zeit, sie langsam zu verdunkeln. Also dieser Schleier der Maya zieht sich darüber. Na, das ist auch unser Herr Ahriman oder Satan oder Angra-Maini oder wie immer man ihn nennen will. Der zieht diesen Schleier der Finsternis darüber. Aber Dadurch sind wir wache, nüchterne Menschen geworden. Weil das waren diese alten Inder noch nicht. Das waren Traumbilder. Und so wie wir uns heute in den Träumen im Grunde verlieren, irgendwo in den Träumen, und nicht sagen können, halt, stopp, wie ist denn das? Sondern sie kennen das im Traum erleben, verschwimmt man eigentlich mit dem ganzen Traum und kann sich gar nicht so richtig bewusst trennen davon oder gar bewusst Entscheidungen treffen. Weil sie können nicht bewusst im Traum Entscheidungen treffen. Sie sind eigentlich immer getriebener des Traumlebens. Also da ist man nicht frei drinnen. So müssen sie sich auch in gewisser Weise dieses alte Bewusstsein vorstellen. Nur halt weisheitsvoller und geordneter. Aber ohne Freiheit. Ohne wirklicher Freiheit, ohne wirklichem starkem Selbstbewusstsein, ohne sich wirklich stark von der Welt trennen zu können. Dazu mussten wir durch diese Verfinsterung durchgehen. Also haben wir diesem Herrn Ahriman auch einiges zu verdanken, dass er uns die Welt verfinstert hat. Nur eben in letzter Sekunde, in letzter Minute, bevor es zu schlimm wird, bevor die ganze Erdenwelt wirklich erstirbt, musste eben dieser Christus sich mit der Erdenkraft, mit der Erde verbinden, um, naja, diese Entwicklung, die dann letztlich ganz zum Verfall geführt hätte, zum Verfall der Erde, zum Verfall des menschlichen Leibes insbesondere auch, dass dem ein Impuls entgegengesendet wurde. Ein Impuls, wo Sie sich aber jetzt auch nicht denken dürfen, dass das so mit einem Schlag von einer Sekunde auf die andere jetzt alles ändert, sondern etwas, was langsam immer mehr zu wirken beginnt. Und vor allem immer mehr zu wirken beginnt, wie ich das vorhin gesagt habe, dass sich der Mensch, der Christus in die Hände der Menschen begeben hat, nur in gewisser Weise zur Wirksamkeit kommen kann, wenn wir uns freiwillig mit diesem Impuls auch verbinden. Also das ist auch etwas Wichtiges. Ja?
Warum gerade zu diesem Zeitpunkt vor 2000 Jahren?
Naja, es ist ein sehr interessanter Zeitpunkt. Es ist ein sehr interessanter Zeitpunkt, weil da die Menschheit so weit war, dass sie dieses genügend wache Selbstbewusstsein entwickeln konnte bis dahin, um von da aus wirklich in die Freiheit hineingehen zu können. Und der Punkt ist, wenn man ein gewisses Maß an Freiheit einmal entwickelt hat, dann kann man das auf geistiger Ebene weiterentwickeln. Aber man muss es zuerst einmal hier sozusagen im Ort der Geistferne den Ansatz dazu entwickelt haben. Und es ist so weit gegangen, eben wirklich bis zu dem Punkt, also Steiner sagt es dann sehr deutlich, eigentlich hätte die ganze Erdentwicklung gar nicht mehr lange über diesen Punkt weitergehen können. Also man ist sozusagen bis zum Maximum gegangen, was ein Absterben im Grunde möglich ist, sowohl für den menschlichen Leib als im Grunde auch insgesamt für die Erde, um für den Menschen die Basis für die Freiheit zu schaffen. Und im letzten Moment greift dieser geistige Impuls des Christus wieder ein, um eine Gegenkraft hineinzusenden, die jetzt aber erst langsam schrittweise wirksam wird, nicht mit einem Schlag, sondern die dem Menschen also eben auch die Möglichkeit gibt, jetzt in der Welt weiter seine Freiheit zu entwickeln, aber die schlimmsten Folgen eben dieses abtötenden Impulses aufzuhalten oder dem entgegenzuwirken. Weil natürlich muss uns klar sein, wir als kleine Menschen alleine können das noch nicht aufhalten, sondern wir können es eben nur aufhalten, wenn wir uns mit dieser Christuskraft verbinden, dass, also ob wir sie jetzt Christus nennen oder sonst wie es auf den Namen kommt, ist nicht an, das möchte ich ganz deutlich betonen, also es ist damit kein Gegensatz zu irgendeiner anderen Religion ausgedrückt oder dass man sagt jetzt katholische Kirche, evangelische oder so, das ist das einzig Wahre und alles andere müssen wir vergessen, wir haben ja schon ein bisschen hingeschaut darauf, dass also in den anderen Völkern und Kulturen eigentlich in Wahrheit, wenn man genauer schaut, diese Christuserwartung auch da ist und gewisse Stufen dieser ganzen Entwicklung geschildert werden. Also in dem Hymnus da vom Rig Veda ist sehr deutlich drinnen, dieses Opfer dann drinnen, dieses sich verbinden auch mit der Erde drinnen, dieses sich hingeben an die Erde letztlich auch. Das kommt da ganz deutlich heraus. Also das findet man überall drinnen, wenn man etwas tiefer bohrt. Aber da sind eben Rudolf Steiner sehr viele Hinweise dazu zu verdanken, dass er diese Zusammenhänge nämlich aufhält. Weil wir haben halt meistens dann katholische Theologen und dann haben wir die Indologen und sonstige Sanskritforscher, weiß Gott was. Und jeder sieht sein Kapitelchen irgendwo und man sieht dann oft diese Zusammenhänge nicht, die da sind, aber die sehr, sehr tief sind und sehr bedeutsam sind. Also im Grund gibt es überhaupt keinen Gegensatz zwischen den Religionen in Wahrheit. Im Gegensatz gibt es zu den Menschen, die dann die eine oder andere Religion fanatisch durchsetzen wollen. Auch wieder egal welcher Richtung. Dann wird es gefährlich, aber dann müssen wir sehen, das sind wir Menschen, die halt uns gerade in dem Moment dann mehr in Wahrheit mit den Widersacherimpulsen verbinden, als mit dem eigentlichen geistigen Impuls, der letztlich der Christus ist. Also können Sie sich fragen, wie viel jetzt an eigentlich göttlich-geistigen und wie viel an Widersacherkräften so in den einzelnen, wie soll ich es nennen, religiösen Strömungen drinnen ist. Also alles, was äußere Institution wird, ist immer in der Gefahr, sehr erfasst zu werden von den Widersacherkräften.
Verfestigt.
Ja, verfestigt zu werden, genau. Also das hat man über. Wenn Sie nehmen, das Urchristentum zum Beispiel war ganz was anderes als dann das Kirchenchristentum, das später entstanden ist, und zwar genau in dem Moment, wo es plötzlich Staatskirche wurde. Weil mit Konstantin, wissen Sie, es können dann endlich die Christen aus den Katakomben herauskommen, aber plötzlich wird es Staatskirche. Und wenn man dann anschaut, die ganze Organisation der Kirche, ist das eins zu eins übernommen, die Organisation des Römischen Reiches. Und wenn Sie so wollen, lebt in der Kirche fort die Staatsorganisation des Römischen Reiches. Und da lebt etwas vor, was also vielleicht vor 2000 Jahren angebracht war, nützlich war, und lebt also heute in dem fort. Also Sie können sich vorstellen, dass man in der Kirche selber gewisse Widerstände sogar findet in Wahrheit gegen den eigentlichen Christusimpuls. Ja, Widerstände, an denen man wieder aufwachen kann. Damit will ich gar nicht über die Kirche schimpfen. Nicht wahr? So wenig wie über den Erdboden schimpft, dass er fest ist. Sondern froh bin, dass ich da nicht nur in einem Urmeer schwimmen muss als irgendeine Qualle, sondern als aufrechter Mensch gehen kann über die Erde. Also wir brauchen diese Widerstände. Ja, und wenn man so ein bisschen auf die Anthroposophie blickt und auf die anthroposophische Gesellschaft blickt, dann werden die das ein bisschen kennen, auch wissen, dass da auch sehr viele Widerstände drinnen gibt, die zu überwinden sind. Das ist also auch noch nicht die Idealgesellschaft, die es vielleicht einmal werden könnte. Aber im Moment ist es mehr Herausforderung, daran aufzuwachen, also diese Widerstände zu überwinden. Und Auferstehung, jetzt kommen wir auf dieses Thema Auferstehung zurück. Vielleicht so ein paar Gedanken dazu. Wir entwickeln also hier auf Erden die Freiheit. Wir entwickeln dieses volle Selbstbewusstsein, dass man in dieser Form also eben wirklich nur hier auf der festen Erde auf diesem Widerstand gebenden entwickeln können. Die Frage ist, können wir das, diese Freiheit, dieses Selbstbewusstsein mitnehmen, wenn wir vielleicht einmal in ein geistiges Dasein hinübergehen, zunächst einmal nach dem Tod? Oder verschwindet das? Oder wird zumindest getrübt? Tauchen wir wieder ein in so einen traumartig, halb unbewussten Zustand, wie ihn die Urinder vielleicht noch erlebt haben, sowohl hier auf Erden, sowohl in der Nacht als bei Tag, sowohl als auf Erden lebende Menschen, als Menschen, die hinübergegangen sind ins Geistige durch den Tod. Damals hat man nämlich in Wahrheit auch nicht den Unterschied zwischen Erdenleben und dem Leben im Jenseits. Heute sagt man Jenseits. Für den alten Inder wäre das noch nicht der Begriff des Jenseits gewesen, weil er diese Welt eigentlich im Grunde miterlebt hat. Und beim Tagesbewusstsein waren seine Träume, wenn man so will, mehr gerichtet halt auf das, was mit der Außenwelt zu tun hat. Und in der Nacht waren sie mehr gerichtet auf das, was wir heute das Jenseits nennen. Und das war immer die hellere und strahlendere Welt. Wenn Sie gehen in die Zeit der Griechen, war man sich auch sehr wohl noch bewusst dieser jenseitigen Welt, aber erstens heißt es jetzt schon längst Unterwelt. Da ist gar nicht die Rede davon, dass man in den Himmel geht mit dem Tod, sondern man geht in die Unterwelt, in den Hades, also in eine eigentlich sehr finstere Welt, in das Reich der Schatten hinein. Ja, weil sie es genauso erlebt haben. Genauso haben sie es erlebt. Am Anfang der griechischen Zeit gab es eben immer noch etliche Menschen, die gewisse traumartige Einblicke in diese Sphäre haben konnten, aber es war schon eben so verfinstert, dass es nur mehr sehr schattenhaft war. Und daher der berühmte Ausspruch, also aus der Odyssee von Homer, wo der Odysseus also da hinuntergeht in die Unterwelt und da den toten Achilles begegnet. Und der ihm dann sagt, ja, lieber ein Bettler auf der Oberwelt, also in der sinnlichen Erdenwelt, als ein König hier im Reich der Schatten. Weil hier unten ist alles nur mehr schemenhaft. Ich beginne mein Bewusstsein zu verlieren, ich kann nichts mehr klar erkennen. Ich verliere eigentlich dieses wache Bewusstsein, das ich vorher auf der Erdenwelt im sinnlichen Dasein hatte. Also, Das ist ein gewisser Preis dafür, also dass wir hier das wache Bewusstsein entwickeln konnten. Aber eben, selbst wenn ich zurückgehe in die urindische Zeit, dann war es zwar ein sehr helles Bewusstsein, aber es war trotzdem ein Traumbewusstsein und kein wirkliches Wachbewusstsein. Die Frage ist, können wir dieses Wachbewusstsein, das wir hier auf Erden entwickeln, mitnehmen? Können wir so wach Mensch sein, so ganz klar wach Mensch sein, dass wir auch dort dann ganz klar unterscheiden können zwischen diesem geistigen Wesen und jenem und uns selber, wie wir hier zwischen äußeren Gegenständen unterscheiden können und uns selbst. Oder verfallen wir wieder in so ein traumartiges, vielleicht sogar dann schattenhaftes Bewusstsein. Und die Frage der Auferstehung geht vor allem darum, dass wir dieses Wachbewusstsein, dass wir uns hier mit Hilfe unseres physischen Leibes auf unserer physischen Erde entwickelt haben, ob wir das mitnehmen können oder ob wir das verlieren. Und das ist eben ein Prozess, aber der eben in Gang kommt dadurch, dass wir uns mit dieser Christuskraft verbinden. Er ist der Erste sozusagen, der durchgegangen ist, der also dieses Menschsein durchgemacht hat und der nach dem Tod, wenn Sie so wollen, mit einem Bewusstsein auferstanden ist, das so klar ist wie dieses irdisch-sinnliche Bewusstsein, das wir hier haben, das diese Wachheit mit hinübernimmt, ohne dafür einen äußeren stofflichen Körper zu brauchen. Weil es ist eben nicht die Auferstehung des äußeren stofflichen Körpers, und das geht es eben gar nicht, sondern es geht darum, dass wir mitnehmen in das Leben nach dem Tod all das, was Frucht dieses Erdenlebens ist, nämlich Frucht als waches Bewusstsein, dass wir das mitnehmen können. Und daher ist die Begegnung mit dem Auferstandenen, den die Maria Magdalena hatte oder die Jünger hatten, nicht so zu nehmen, dass sie einen äußeren Körper gesehen hätten, sondern es ist in Wahrheit ein hellsichtiges Erleben, ein wieder so ein Erleben, wie es die alten Inder noch hatten, nur, und da ändert sich eben das Bewusstsein auch bei den Jüngern, und darum sehen sie ihn praktisch in ihrem Bild in praktisch menschlicher Gestalt, dass jetzt sich dem Christus so wach gegenüberstellen kann oder er sich ihnen so wach gegenüberstellen kann, wie er sich sonst ihnen hier im Erdenleben gegenübergestellt hat. Das ist nämlich das Wesentliche daran. Nicht wahr? Geistige Wesenheiten oder auch Verstorbene konnten hellsichtige Menschen immer erleben, aber es waren eben Erscheinungen, die nie so klar und konkret waren, wie wir hier im Leben einander konkret gegenüberstehen. Und mit der Auferstehung des Christus beginnt die Möglichkeit für so ein Erleben. Er, der auferstandene Christus, ist der Erste, der sich sozusagen in dieser Gestalt zeigen kann, und die Jünger, die ihn begleitet haben, waren die Ersten, die fähig waren, in dieser Gestalt auch erleben zu können. Das heißt, es entsteht dadurch auch eine neue Art, wenn Sie so wollen, des Hellsehens, das sich eben von dem alten, traumartigen Hellsehen dadurch unterscheidet, dass wir das volle, wache, nüchterne, ich sage ganz bewusst nüchterne Ich-Bewusstsein, das wir hier auf der Erde haben, mitnehmen können dazu und ganz klar unterscheiden können. Und daher, wenn man dieses Bewusstsein entwickeln kann, dann kann auch nicht mehr passieren, dass man, naja, man hat hellsichtig irgendwelche Eingebungen, hat aber gar keine Ahnung, was das eigentlich ist und hat es dann meistens in Wahrheit zu tun mit irgendwelchen luziferischen oder vielleicht arimanischen Kräften, die da hinein wirken. Also es gibt heute so viele esoterische Schulen, die relativ schnell den Menschen dazu bringen, hellsichtige Erlebnisse zu haben. Das heißt, sie erleben im Bewusstsein traumartige Bilder, die sich auf irgendein Geistiges beziehen.
Aber wo ist die Sicherheit dabei?
Ja eben, wo ist die Sicherheit dabei? Das ist ganz wichtig. Und da kann es, also, da kann es sehr, sehr gewaltige Missdeutungen geben. Also namentlich gerade luziferische Kräfte kommen da sehr, sehr gerne hinein.
Was geschieht mit denen, die nicht in Christus aufgehen, sozusagen?
Naja, die, über die freut sich der Luzifer, sagen wir mal so. Nicht, weil es ist ja auch so, dass dadurch, dass die ganze Entwicklung bis zu einem gewissen Grad eben in die Freiheit des Menschen gegeben ist, ist damit die ganze Erdentwicklung mitbestimmt durch das, was die Menschen entscheiden. Und das heißt, es ist daher aber auch von Anfang an einmal nicht fix garantiert, dass das alles gut ausgeht, die ganze Geschichte. Also Sie dürfen jetzt diese Tat des Christus nicht damit verwechseln, dass man sagt, Gott sei Dank, jetzt ist der Christus gekommen, der wird alles gut machen. Wir können allen möglichen Blödsinn machen, aber zum Schluss bekennen wir uns zu ihm und dann wird alles gut sein und er rettet alles. Es wird zum Guten gehen, wenn wir uns aus Freiheit heraus mit dieser Kraft verbinden. Aber es wird nicht zwangsläufig passieren. Es kann auch passieren, dass wir uns zum Beispiel mehr mit den luziferischen Kräften verbinden und dann wird das Ganze eine andere Entwicklungsrichtung nehmen. Oder wir können uns gar mehr mit den arimanischen Kräften verbinden, mit den finsteren Kräften, die noch gefährlicher sind. Und dann kann das Ganze auch eine andere Entwicklung nehmen. Also das heißt, der Ausgang der ganzen Schöpfung ist nicht vorherprogrammiert und ist offen. Also das ist sozusagen das große Risiko, dass die Schöpfergötter, letztlich der Christus dahinter und mit dem Christus verbunden, der Vater Gott, wenn Sie so wollen, die ganze Trinität steckt dahinter. Aber warum ich immer den Christus als Schöpfergott nenne, ist der, weil er der eigentlich Tätige dann ist. Der Vater Gott ist die Quelle, die dahinter steckt, die das alles trägt, aber der Christus ist der eigentlich Tätige. Er ist der Vishwakarman, der Alltätige. Das ist das, was in dem Namen bei den alten Indern drinnen steckt. Und die Frage ist jetzt vielleicht noch abschließend, wie können wir Menschen dazu kommen, uns wirklich in ausreichendem Maße mit dieser Kraft zu verbinden? Denn Sie werden vielleicht das empfinden, schaffe ich das in einem Erdenleben? Meistens macht man noch so viel Blödsinn im Leben auch noch dazu, wo mehr die Widersacher dabei sind. Aber ist das überhaupt in einem Erdenleben zu schaffen? Oder brauchen wir nicht vielleicht mehrere, viele Erdenleben vielleicht? Ich habe das schon öfter erzählt, ein Gedanke, den etwa Lessing, der deutsche Dichter Lessing, so geäußert hat. Also genau in dem Sinn, und er sagt, na eigentlich in einem Leben bringen wir ja gar nichts weiter, wir brauchen eigentlich viele Leben, wir müssen immer wiederkommen, um uns Stufe für Stufe weiterzuentwickeln. Und eigentlich ist das die Triebkraft der ganzen Geschichte der Menschheit, dass das dahinter steckt, dass wir immer wieder durchgehen. Dass wir immer durch neue Inkarnationen durchgehen. Jetzt werden Sie sagen, aber in der Kirche hört man eigentlich gar nichts von der Reinkarnation. Naja, hat einen guten Grund, warum zunächst nicht gesprochen wird darüber, nämlich, dass wir wirklich unsere Aufgabe hier auf Erden in der einzelnen Inkarnation ganz, ganz wichtig nehmen. Das haben nämlich die Inder damals in der alten Zeit noch nicht so ganz so genommen. Sie haben eher immer empfunden, eigentlich bin ich da ins Exil versetzt. Also so ganz konnten sie sich noch nicht der Rechenschaft darüber geben, dass das eigentlich etwas Positives für den Menschen ist, sich da mit dieser Welt auseinanderzusetzen und Bewusstsein zu entwickeln. Sie wollten eigentlich immer wieder zurück. Ja, das ist etwas, was durch alle Religionen sich zunächst einmal durchzieht. Religio heißt immer Zurückbindung an den Ursprung. In diesem Sinne ist das Christentum eigentlich keine Religio, sondern die ist eigentlich etwas, sich hier in der Gegenwart mit dem Christus verbinden und in die Zukunft schauen. Weiß ich nicht, Proligio oder irgend so müsste man es nennen. Das ist vielleicht der Unterschied. Und daher, genau aus dem Grund hört auch einmal das Bewusstsein auf für die verschiedenen Erdenleben, die vielen Erdenleben, die der Mensch eigentlich durchmacht, zu sagen, hier, jetzt, auf dieses Erdenleben, in dem du jetzt stehst, kommt es an. Das ist ganz wichtig. Die Inder konnten nur sagen, naja, in dem Leben ist nicht so gut gelaufen, es werden eh andere kommen. Man war auch leicht bereit, das Leben wegzuwerfen, bis heute teilweise noch, also bei so mehr den orientalischen Völkern viel leichter, der Selbstmordattentäter. Also an westlichen Menschen bringen es nicht sehr leicht dazu, da muss schon ordentliche Gehirnwäsche dazu sein, dazu ist er viel zu sehr mit sich selbst da beschäftigt. Dort, um Gottes Willen das Leben wegzuwerfen, kein Problem. Gibt eh wieder vielleicht eine nächste Inkarnation oder sonst etwas. Also das musste kommen. Interessant ist nämlich aber, dass in der Kirche, wo doch so vieles durch die Dogmen verboten wurde, was dann als ketzerisch und heretisch gilt, ausgeschlossen wurde. Nicht die Lehre von der Wiedergeburt. Man spricht zwar gar nicht gern darüber, auch der ehemalige Papst Benedikt, Kardinal Ratzinger, sagt selber, ja, es ist also nicht verboten, darüber zu sprechen, nur er kann sich nichts darunter vorstellen. Ja. Punkt.
In der Bibel ist er doch
ein
Punkt.
So ist es.
Von dem Blindgeborenen, nicht? Wenn man das liest.
Zum Beispiel.
Weil die Jünger ja fragen,
ja,
ob der Blindgeborene vorher gesündigt
hat.
Also ich denke mir,
Ja, es ist interessant, es gibt in der Bibel nämlich sowohl im Neuen Testament als im Alten Testament gibt es eine ganze Menge Stellen, die ziemlich eindeutig auf die Wiedergeburt hindeuten. Und es gibt interessanterweise einen, ich glaube, evangelischen Pfarrer, Schweizer ist das, glaube ich, der, vielleicht ist er Calvinist oder sowas, weiß ich nicht genau, aber der die Bibel, Altes und Neues Testament, auf das durchforstet ist, und der sagt, es ist nicht zu leugnen, die Lehre der Reinkarnation ist drinnen im Christentum, also in den Schriften des Christentums, und er sagt sogar, die ist ganz wesentlich. Und er ist nicht einer der Anhänger der Anthroposophie, ist im Übrigen. Der steht da eher kritisch gegenüber, aus verschiedensten Gründen, aber er sagt, eigentlich ein richtiges Christentum muss die Lehre der Reinkarnation einschließen. Und
Max Dürkow?
Nein, der heißt Mohr, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Vorname jetzt ist, mir ist entfallen. Mohr. Also ziemlich dicker Wälzer ist das, wo also verschiedenste Stellen zitiert, wo das also ganz eindeutig hervorkommt. Und er äußert sich eben ähnlich in die Richtung, dass ja gerade das den Entwicklungsgedanken erst so richtig griffig macht. Also dass wir sozusagen ja nicht in einem Leben fertig werden, das christliche Ideal zu erreichen.
Das ist aber dann noch die Gnade.
Natürlich.
Was das im jüngsten Gericht dann sagen?
Naja, die Vorstellung ist...
Wenn man sagt, schwamm drüber.
Nein, gar nicht. Es ist vielleicht nur nicht so zu nehmen, dass das ein Prozess ist, der irgendwann am Ende aller Zeiten plötzlich stattfindet, sondern es ist ein langer Entwicklungsprozess. Also eigentlich hat der Weg zum jüngsten Gericht schon längst begonnen. Und man darf sich nicht so vorstellen, das ist also irgendwann in Millionen Jahren oder Tausenden Jahren oder wo, dass das plötzlich passieren wird, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, und während dieses Entwicklungsprozesses bildet der Mensch seine Auferstehungsgestalt, wenn Sie so wollen, seine ganz individuelle Auferstehungsgestalt nämlich, immer deutlicher heraus. Das war, wie man gesagt hat, also mit Auferstehung steht dahinter, dass er eigentlich sein waches Erdenbewusstsein mitnehmen kann und das auch in der geistigen Welt bewahren kann. Dieses Bewusstsein beinhaltet aber zugleich eben das wache Selbstbewusstsein für sein ganz individuelles Selbst, das bei jedem Menschen anders ist. Und daher man sagen kann, dass dadurch mit der Zeit eine ganz individuelle Auferstehungsgestalt für jeden einzelnen Menschen entsteht, nicht eine gleiche für jeden. Und das ist etwas, was sich sozusagen im Laufe der verschiedenen Inkarnationen immer deutlicher herausbildet, könnte man sagen. Das ist damit gemeint.
Das jüngste Gericht beginnt mit Auftreten des Gewissens, glaube ich. Da ist der Beginn.
Ja, also Sie meinen dieses Richten auch, dieses Richtende, das Richtende, die Scheidung der Geister. Naja, die Scheidung der Geister hat in Wahrheit schon begonnen. Die Scheidung der Geister besteht nämlich darin, ob ich aus meiner Freiheit heraus letztlich mich mit dem Christus verbinde und diesen Weg gehe. Das heißt dann den Weg derer gehe, die also für würdig befunden werden, wenn man so will, also der zu den 144.000 oder so zählt, wie es dann in der Apokalypse heißt, oder ob ich mich mehr mit dem Luzifer verbinde oder mehr mit den arimanischen Kräften verbinde, dann schere ich aus dieser Entwicklung aus mit der Zeit. Dann werde ich aber auch sicher nicht diese Auferstehungsgestalt mit diesem Bewusstsein entwickeln. Das ist halt der andere Weg. Und das ist ein Prozess, der begonnen hat. Man darf sich das halt nicht so äußerlich vorstellen wie heute, dann gibt es eine Gerichtssitzung zum Schluss am Ende. Jetzt wird abgezählt, na, du warst brav, du darfst, du warst nicht brav, Marsch, Satan, links, schnapp ihn und du gehst zum Luzifer. Sondern es ist einfach ein ganz langer Entwicklungsprozess. Aber er hat begonnen bereits.
Und nicht mit einem einzigen Erdenleben.
Nicht mit einem einzigen Erdenleben. Wenn das mit einem einzigen Erdenleben wäre, das wäre eigentlich eine Katastrophe, wenn wir dort das alles schaffen müssen. Das schließt im Übrigen die Gnade ja ganz und gar nicht aus. Weil ja dieses Prinzip, ich lebe, aber nicht ich lebe, sondern der Christus in mir, heißt, ich muss zwar aus meiner Freiheit sich zu dem Christus hinwenden, um seine Kraft aufzunehmen, aber diese Kraft gibt er aus Freiheit und aus Gnade. Die kann ich nicht aus mir selber heraus schöpfen. Also Sie dürfen nicht glauben, ich könnte aus meinem Ich jetzt das alles selbst bewältigen. Ja. Na, das wär also eine wirkliche Überheblichkeit des Menschen. Das können wir nicht. Aber wir können uns aus der Freiheit heraus mit dieser Christuskraft verbinden, die sich in Gnade uns schenkt, um das alles möglich zu machen. Es steht nur in unserer Möglichkeit, es zu verweigern. Also wir können sozusagen die Gnade verweigern, dass sie wird uns nicht aufgezwungen.
Das ist die blöde Freiheit.
Ja, das ist richtig. Ja.
Das aber kann man den Luzifer und Satan auch zum Guten einmal wieder wählen?
Ja.
Weil eigentlich...
Ja.
Sie haben ja auch was getan.
Natürlich. Das ist sicher sogar eine wesentliche Aufgabe. Also, da sage ich Ihnen jetzt was man wahrscheinlich so öffentlich gar nicht viel sagen darf, aber Sie kennen doch also Geschichte mit der Himmelfahrt, es gibt danach Pfingsten. Pfingsten ist die Erscheinung des Heiligen Geistes. Und Rudolf Steiner sagt da was Interessantes. Im Grunde ist mit dieser Erscheinung des Heiligen Geistes, das ist im Grunde der erlöste Luzifer, der erscheint.
Also.
Naja, wer ist dieser Luzifer eigentlich? Also abgesehen davon, dass er unser Verführer ist oder so, weil er ist ein Träger gewaltigen geistigen Lichtes. Er heißt ja Lichtträger. Das heißt gewaltiger geistiger Weisheit. Das heißt, da steckt die ganze Weisheit des Kosmos drinnen bei dem Luzifer. Er verführt uns nicht dazu, dass wir es in der falschen Art verwenden. Nämlich bloß verwenden in Form des sinnlichen Daseins und uns an das ketten. Dazu verführt er uns. Aber in Wahrheit steckt gewaltige Weisheit dahinter. Wenn wir uns aber so verbinden, dass dass wir diese Christuskraft in uns aufnehmen, dann können wir diese luziferische Weisheit auch in uns aufnehmen, ohne dass sie uns schadet. Und mehr noch, es wird dadurch Luzifer erlöst, nämlich entbunden von seiner Aufgabe, könnte man auch sagen, uns verführen zu müssen, damit wir unsere Freiheit entwickeln können. Weil die beiden, Luzifer und Ahriman, Steiner sagt immer, sind abkommandiert dazu, sozusagen uns den Widerstand zu liefern, damit wir überhaupt Freiheit entwickeln können. Und verdammt noch einmal, wir müssen schauen, dass die, was sie eigentlich auf sich genommen haben, dass die auch wieder dann den Anschluss an die regelrechte Entwicklung finden. Einmal. Also das ist durchaus ein Thema auch, also Erlösung des Ganzen. Das ist ein weites Thema. Mit den satanischen Mächten ist das noch weitaus schwieriger als mit den luziferischen Mächten. Also das wäre wieder ein ganz eigenes Thema. Und das sind aber die, mit denen wir es in unserer Zeit ganz besonders auch zu tun haben. Nicht, dass Luzifer schon weg wäre. Also gerade die moderne Technik, wenn man so schaut, die Bildschirme, die überall flimmern, das ist die geniale Kombination beider. Da flimmert was uns der Luzifer gibt und uns sinnlich verführt, und die Technik dahinter macht der Ahriman. Also die zwei sind ein wunderbares Gespann. Aber bitte, wir haben ja auch die Möglichkeit, den dritten Weg zu gehen und uns mit dem Christus zu verbinden. Also das sind ein bisschen Gedanken, die von Rudolf Steiner stammen zu diesem Thema. Ich stehe natürlich gerne zu Fragen in jeder Menge zur Verfügung. Danke.